Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Was ja auch wissenschaftlich oder empirisch ja auch mittlerweile gut belegt ist, dass viele so am Limit sind, dass so eine Erschöpfung da ist. Das nehme ich auch ganz subjektiv in meinen Kursen, in meinen Trainings wahr. Und wie Ines schon gesagt hat, und oft fehlt dann die Ressource, sich auch noch damit zu beschäftigen, was könnte ich denn jetzt beruflich noch erreichen wollen oder wo will ich denn eigentlich hin?
Dieses gefragt werden, was interessiert dich, was hättest du gerne, sind viele einfach überhaupt nicht gewöhnt. Und da muss man erstmal tiefer schürfen. Und um an diese Ressourcen zu kommen. Und dafür brauchen wir erstmal wieder in Ruhe. Also mir fallen diese Dinge nicht ein, wenn ich das mal eben in einer 5-Minuten-Pause schnell runterschreiben soll, sondern ich muss da erstmal in eine Ruhe kommen.
Ja, natürlich wäre ich lieber nicht traurig, aber das wäre ja auch furchtbar, wenn ich es nicht wäre. Und genau sich diese, also auch solche Gefühle sich zu erlauben und zu sagen, das ist jetzt gerade angemessen, das ist jetzt gerade dran. Ja, auch das gehört zur Akzeptanz.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was ist der Resilienzfaktor? Für dieses Gespräch habe ich die Autorinnen und Beraterin Caroline Giesemann und Ines Bruckchen eingeladen. Heute möchte ich mit Ihnen über Ihr Buch Der Resilienzfaktor, was dich langfristig erfolgreich macht, sprechen, erschienen im Murmann Verlag. Noch nie schien uns die Welt so viele Chancen zu bieten. Gleichzeitig folgt eine Krise auf die andere. Pandemie, Kriege, Inflation, Fachkräftemangel und Stress im Job. Es ist klar, alles bleibt unberechenbar. Wir brauchen deshalb mehr denn je die Fähigkeit, uns gut durch Krisen zu bringen und zu erkennen, wo in der Unsicherheit unsere Gestaltungsfreiheit liegt. In diesem Buch vermitteln Caroline Giesemann und Ines Bruckchen die wichtigsten Grundlagen persönlicher Resilienz und verbinden sie mit Elementen aus der Karrieregestaltung. Sie greifen dabei auf Ergebnisse der Resilienzforschung, Arbeitsforschung und der positiven Psychologie zurück. Egal, ob du gerade die ersten beruflichen Schritte gehst, in der Rush-Hour des Lebens nach Balance suchst oder dich neu orientieren willst, das Buch liefert dir konkrete Methoden und Tools für eine resiliente Karriere. Denn nur wenn wir gut für uns selbst sorgen, können wir auf Dauer das erreichen, was uns wichtig ist. Und jetzt freue ich mich sehr, die beiden hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Caroline und liebe Ines.
Hallo, lieber Danny.
Dankeschön.
Liebe Caroline, liebe Ines, wärt ihr so lieb und würdet euch mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie ihr die Menschen geworden seid, die ihr heute seid.
Ja, ich habe meine Signatur kürzlich geändert, weil sich das so ein bisschen verschoben hat. Ich habe früher in meiner Signatur stehen gehabt, Autorin, Coach, Trainerin, weil ich aus einem schreibenden Beruf komme. Ich war lange Jahre Journalistin beim Reisemagazin, beim Umweltmagazin und zuletzt bei der Fraunhofer Gesellschaft, wo ich ein Portal für Nachwuchstalente aufbauen durfte. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass mir das drüber Schreiben über die Themen irgendwie nicht mehr so richtig reicht. Gleichzeitig muss ich aber auch zugeben, wird es immer schwieriger, mit dem Schreiben gutes Geld zu verdienen. Und ich habe dann gemerkt, vielleicht wäre es eine Idee, über Kurse und Coachings mit den Leuten das, worüber ich schreibe, zusammen zu erarbeiten. Und habe dann die Ausbildung dazu gemacht. Und habe einfach festgestellt, das macht mir fast noch mehr Spaß als das Schreiben. Und ich habe das Schreiben ja nun eben nicht aufgegeben, wie man an unserem Buch sieht. Aber der Fokus hat sich einfach verschoben. Ne? Ich bin jetzt eher eben Trainerin, Coach und Autorin, mache alles mit Leidenschaft nach wie vor. Und ich glaube, das, was mich wirklich mit Abstand am meisten daran fasziniert, ist dieses Begleiten von Menschen, die erstmal meinen, keine Möglichkeiten zu haben und dann zu sehen, wie sie durch eigenes Zutun ihren Job weiterentwickeln. Und weil ich das selber genug erlebt habe, diesen Jobwechsel eben auch, also wirklich in was ganz anderem neu durchzustarten, fasziniert mich das so, macht mich auch sehr neugierig auf andere Menschen.
Mhm. Dankeschön.
Ja, ich bin Caroline und Ines und ich sind beide Trainerinnen. Ich auch schon seit einigen Jahren freiberuflich und mit ganz, ganz großer Leidenschaft. Und ich habe nicht mit Schreiben angefangen, sondern mit Lesen. Ich habe schon als Kind, als Jugendliche wahnsinnig gerne gelesen und habe dann Germanistik studiert. Da komme ich ursprünglich her. Also bin schon immer mit einer ganz großen Leidenschaft für Sprache unterwegs. Und dass ich selber mal ein Buch schreiben würde, das habe ich ganz, ganz lange überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und da war Ines quasi die Ermutigung, die es brauchte, um das Abenteuer auch mal anzugehen. Und ich freue mich total, dass das jetzt auch noch Teil meiner beruflichen Biografie ist, nachdem das eben jahrelang eher das Lesen war.
Vielleicht auch nochmal spannend, wie beide steht ihr denn zueinander im Sinne von, wie seid ihr zusammengekommen, wie ist das Projekt quasi so ein bisschen entstanden?
Ja, wir sind Trainerinnen im gleichen Ausbildungsinstitut und haben aber überhaupt dort nichts miteinander zu tun, weil wir unterschiedliche Themen trainieren. Und eines Tages war aber Caroline zur Hospitation bei mir. Wir dürfen immer wieder bei den anderen einmal im Jahr hospitieren und einfach mal gucken, wie machen die das, was machen die da. Und da haben wir schon gemerkt, dass A, eine ganz große Sympathie da ist und B, eine ganz große Einigkeit dabei, wie geht man an Dinge ran, was halten wir für wichtig, um Leute zukunftsfit zu machen. Und da ist eigentlich zum ersten Mal so diese Idee entstanden. Da hatte Caroline so ein kleines Post-it irgendwo mal ein Buch schreiben und darüber sind wir einfach im Gespräch geblieben.
Ja, und dann vielleicht erinnere ich mich auch zusätzlich daran, dass wir bei einem Abendessen dann mal so ins Plaudern gekommen sind und geschaut haben, also ich hatte damals eine Ausbildung zum Thema Resilienz gemacht und da haben wir bei einem Glas Weißwein mal darüber philosophiert, dass Karriere, was ja Ines Herzensthema ist und Resilienz, dass es eigentlich total viele Gemeinsamkeiten hat oder sich wunderbar ergänzt. Und das war quasi dann der inhaltliche Stupser, den es dann noch brauchte, um zu sagen, dass darüber gibt es doch noch kein Buch. Das müsste es aber bald mal geben.
Jetzt seid ihr mir ein paar Monate voraus. Ich habe nämlich vorhin gerade das Vorwort geschrieben zu dem Buch New Work und Resilienz. Aber es ist ein anderes Buch. Das heißt, es wird sich hervorragend ergänzen. Also dann vielleicht nochmal ganz konkret die Frage. Ihr habt jetzt gesagt, so ein bisschen, wie es entstanden ist. Aber was hat euch persönlich dazu motiviert, ein Buch über Resilienz und Karrieregestaltung zu schreiben?
Ich habe gemerkt, dass die Menschen, die zu mir zum Karrierecoaching kommen oder die einfach darüber nachdenken, wie könnte es für mich beruflich weitergehen, was wäre jetzt so ein sinnvoller nächster Schritt, so am Limit waren in den letzten Monaten und Jahren, dass es passiert ja viel zwischen Terminen, die man miteinander hat. Aber wenn die dann schon gehört haben, naja, nächste Woche, was könntest du tun, um vielleicht nochmal ein bisschen besseres Gefühl dafür zu kriegen, was dich interessiert, dann haben die schon fast abgewunken und gesagt, oh, bitte jetzt kein To-Do da noch oben drauf. Und da ist in mir so das Gefühl entstanden, ich glaube, wir müssen das mit Resilienz kombinieren, indem wir erstmal schauen, dass Raum geschaffen wird dafür, Zeit, Energie, so eine gewisse Ruhe, um überhaupt wieder ins Nachdenken kommen zu können. Und da waren die Gespräche mit Caroline dann so fruchtbar, was man da machen könnte, um das zu kombinieren.
Ja, das würde ich unbedingt unterstreichen. Also ich glaube, das ist ganz spannend, wenn ich Resilienztrainings mache und frage, ne, auf einer Skala von 1 bis 10, wie belastet fühlt ihr euch? Da habe ich kaum mal jemanden, der irgendwie unter einer 5 ist. Also die meisten sagen eher 7, 8, ne? Einige sind mit 9 dabei. Das heißt, dieses, was ja auch wissenschaftlich oder empirisch ja auch mittlerweile gut belegt ist, dass viele so am Limit sind, dass so eine Erschöpfung da ist. Das nehme ich auch ganz subjektiv in meinen Kursen, in meinen Trainings wahr. Und wie Ines schon gesagt hat, und oft fehlt dann die Ressource, sich auch noch damit zu beschäftigen, was könnte ich denn jetzt beruflich noch erreichen wollen oder wo will ich denn eigentlich hin?
Mhm. Wenn man, also Punkt 1 erstmal, es ist ein sehr schönes Buch geworden. Ich bin ja ein Freund von Haptik und Optik, neben dem Inhaltlichen. Hätte ich ein Buch allein geschrieben, wäre das so, wie ich es auch gern gemacht hätte. Und ihr habt euch ja zum Beispiel orientiert an den 7 Bausteinen der Resilienz, wenn ich es richtig gesehen habe, nach Ursula Nuber, wo viele sagen würden, okay, ist ein Anführungsstrichen veraltetes Modell. Und gleichzeitig finde ich es extrem wirksam und bringe es auch als Grundlage in jedes Resilienz-Coaching, jedes Resilienz-Training mit rein, weil ich finde, ihr habt da wirklich hilfreiche und notwendige Bausteine. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, welche das alle sind. Und was ich ganz toll finde, ihr habt natürlich praktische Anteile und ihr habt einfach schöne und viele Illustrationen. Das finde ich für mich persönlich immer total wichtig, dass so ein Buch nicht so trocken daherkommt, sondern einfach auch Spaß macht, ihn in die Hand zu nehmen. Und das hier einfach nochmal Chapeau, weil das ist euch wirklich gelungen mit dem Buch, ein nützliches, praktisches, schönes Buch zu nehmen, was man so in die Hand nehmen kann, wo man einfach super mitarbeiten kann.
Vielen Dank.
Danke.
Was würdet ihr sagen, also wie definiert ihr Resilienz im Kontext der modernen Arbeitswelt und warum ist sie aus eurer Sicht heute so wichtig? Ihr habt schon angefangen drauf zu antworten, aber ich glaube, das kann man ruhig noch ein bisschen explizieren.
Ja, also da, Resilienz ist ja ein Riesenfeld und da ist die Forschung ja auch noch lange nicht am Ende. Du hast völlig recht. Wir haben nicht den Anspruch gehabt, zu sagen, wir schreiben ein wissenschaftliches Buch über die neuesten Erkenntnisse zur Resilienzforschung, sondern uns war wichtig, dass, unser Gedanke, der uns getragen hat, war, Resilienz ist ja die Fähigkeit, gut durch Krisen zu kommen, gesund durch Krisen zu kommen und nach einer Krise wieder in der eigenen Kraft und in der eigenen Mitte zu sein. Und das brauchen wir im beruflichen Kontext ja regelmäßig, und eine Krise muss ja da nicht immer sein, ich werde gekündigt. Eine Krise kann auch heißen, meine Abteilung wird aufgelöst, mein Lieblingskollege wird versetzt, wir haben eine neue Software, mit der ich nicht zurechtkomme. Also es können ja ganz, ganz unterschiedliche Situationen im beruflichen Kontext als Krise wahrgenommen werden. Eine Krise kann natürlich auch sein, ich langweile mich mit den Aufgaben, die ich mache und ich weiß nicht so recht, was jetzt mein nächster beruflicher Schritt sein könnte, weil es mir nicht mehr gut geht. Und wir haben versucht, Resilienz da sehr pragmatisch zu betrachten und zu gucken, was braucht's denn in diesem Kontext für diese Situation, so dass es sich alles ein bisschen leichter anfühlt. Und das hat uns quasi, das war unser Credo für das Buch, es soll leicht sein, es soll Freude machen, es soll sich nicht als zusätzliches Paket anfühlen, sondern es soll eher inspirieren und sagen, ach ja, da kann man ja vielleicht auch nochmal was Neues entdecken.
Finde ich passend. Also ich habe auch gerade kapituliert, ich habe gerade für ein anderes Herausgeberwerk ein Buch über den aktuellen Stand der Forschung zur Resilienz arbeiten wollen, habe ganz viele Studien gelesen und man kann sich dann ganz schnell in der Tiefe verlieren. Ich habe es dann versucht in so ein paar Beiträgen wie Waldspaziergänge etc. Da gibt es natürlich tiefe Forschungen und Waldbaden, was das alles machen kann. Und am Ende des Tages, aber für die praktische Anwendung, finde ich die Essenzen, die ihr quasi auch nutzt, die Grundlagen, immer wieder hilfreich, weil das die Orte sind, an denen man starten kann. Und vielleicht gehen wir auch nochmal auf die Definition ein. Ihr habt das eben gesagt, ich fand das Beispiel mit der Skala ganz schön von 0 bis 10, wie ausgelastet bin ich. Und das gute Beispiel ist ja, wenn jemand eine 3 sagt, dann ist es ja auch nicht gut, ne? Dann sind wir ja beim Thema Bore-out quasi so ein bisschen mit dem Thema Unterforderung. Erlebe ich tatsächlich relativ selten das Thema. Ich kenne es nur, glaube ich, in bestimmten Verwaltungsapparaten. Bin mal ein bisschen böse. in bestimmten Bürokratien, wo jemand dann nicht mehr gesehen wird. Aber ansonsten ist es ja, und das finde ich so spannend, etwas, was man immer wieder anschauen darf. Und ihr habt auch gesagt, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung? Und da ist ja die Frage, was sind Ressourcen und welche Ressourcen laufen euch quasi so ein bisschen in eurer Praxis über den Weg?
Ja, Ressourcen sehen wir vor allem in einer stärkenorientierten Arbeit, würde ich mal sagen. Also wir wissen ja immer, wenn wir in unserer Arbeit auch unsere Stärken nutzen und einsetzen können, wenn das, was wir tun, zumindest in großen Teilen auch interessant für uns persönlich ist. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, wenn wir gesehen werden, also Menschen blockieren oft eher, wenn sie das Gefühl haben, ich werde überhaupt nicht gesehen. Dann fange ich aber auch nicht an, mich zu engagieren. Dann mache ich hier nur noch das Nötigste und schaue mal, wie ich durchkomme. Aber das ist, eigentlich will das ja keiner. Also wir sind wirklich davon überzeugt, dass jeder mit seiner Arbeit sich einbringen möchte. Und im Idealfall kann er das auch tun. Und ja, es geht einfach darum, auch mal erst herauszuarbeiten, worin ist denn jemand sehr gut, wo geht ihm die Arbeit leicht von der Hand, was sind wirkliche Stärken, die ihn auch mit Energie erfüllen. Und was ich immer mit am schwierigsten interessanterweise finde in den Gesprächen, ist herauszufinden, was interessiert dich denn an deinem Job, an Entwicklungen, was gibt's denn da für Fachbereiche, wo du sagen könntest, ah, da würde ich eigentlich ganz gerne mitgestalten. Dieses gefragt werden, was interessiert dich, was hättest du gerne, sind viele einfach überhaupt nicht gewöhnt. Und da muss man erstmal tiefer schürfen. Und um an diese Ressourcen zu kommen. Und dafür brauchen wir erstmal wieder in Ruhe. Also mir fallen diese Dinge nicht ein, wenn ich das mal eben in einer 5-Minuten-Pause schnell runterschreiben soll, sondern ich muss da erstmal in eine Ruhe kommen. Und eine ganz andere wichtige Ressource sind für uns Menschen in unserem Umfeld, Netzwerke, Kollegen, aber natürlich auch der Familien- und Freundeskreis, also Menschen, mit denen wir uns austauschen können, die also im besten Fall auch mal aus anderen Bereichen, beruflichen Bereichen kommen, um mich auf andere Gedanken zu bringen, weil ich bin ja oft in meiner Bubble, suche ich mir ja gerne, das ist natürlich für uns Menschen, diejenigen aus, die meine Meinung teilen. Das ist auch in bestimmten Punkten wirklich angenehm und auch gut, aber es bringt uns nicht wirklich weiter. Also weiter bringen uns natürlich auch Gespräche mit Menschen aus ganz anderen Feldern. Also ich würde jetzt gerade so als wichtigste Ressourcen nennen, dieses in die Ruhe kommen, überhaupt die Energie haben, über sich selbst reflektieren zu wollen, seine Stärken zu kennen und das, was einen interessiert, und die Menschen im Umfeld mit einzubeziehen in die Überlegungen.
Vielleicht gehen wir mal direkt drauf ein. Also ich habe es ja nur angeteasert, diese 7 Bausteine der Resilienz. Könnt ihr die kurz vorstellen und uns sagen, ja, welche für euch auch so ein bisschen am wichtigsten sind, vor allem, ich sag mal, in dem Praxisbezug, den ihr erlebt in der Trainer-Berater-Rolle?
Ja, das versuche ich mal kurz und knapp zu machen, einen guten Überblick zu geben. Wenn wir davon ausgehen, wir sind in einer Situation, mit der wir nicht zufrieden sind, die uns unzufrieden macht, die uns frustriert, dann, und das ist ein bisschen kontraintuitiv, dann ist der erste Baustein Akzeptanz. Akzeptanz heißt nicht Resignation, das ist ganz wichtig, sondern Akzeptanz heißt zu erkennen, hadern und sich Vorwürfe machen und sich ärgern, dass man sich mal so entschieden hat oder dass die Situation so entstehen konnte. Das kostet nur Energie und bringt dich überhaupt nicht weiter. Also Akzeptanz heißt, ich nehme die Situation so, wie sie ist, als Ausgangspunkt und kann dann schauen, was kann ich jetzt tun. Aber erstmal ist es wichtig zu erkennen, dass so rückwärtsgewandtes, was uns ja oft in Krisen so begleitet, ne, dass wir denken, ach, hätte ich doch mal und warum habe ich denn nur, dass das total uns Energie kostet, ohne dass es uns weiterbringt. Also das wäre das erste, Akzeptanz. Das zweite ist sowas wie Optimismus. Ne? Also nicht nur anzuerkennen, dass die Situation so ist, wie sie ist und sie ist vielleicht schwierig, sondern auch davon auszugehen, dass sie besser werden kann. Also dass nichts bleibt, sondern dass es immer auch Möglichkeiten gibt, wie Dinge sich wieder zum Besseren wenden können. Das dritte hängt ganz, ganz eng mit dem vierten zusammen. Und zwar sind das Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit. Gerade wenn wir in schwierigen Situationen stecken, dann ist es oft leicht, sich erstmal in so eine Opferrolle zu begeben und zu sagen, ach, mein doofer Chef und meine blöde Firma und überhaupt und in meiner Branche ist ja sowieso und im Land und in der Stadt oder in dem Kreis und wo ich auch immer, ne? Also ich finde immer Gründe, warum alles andere schuld an meiner Situation ist. Auch das hält mich quasi in dem Status quo fest. Also zu erkennen, was ist mein eigener Anteil, welche Verantwortung habe ich, und in Verantwortung steckt ja drin, ne? Wie antworte ich auf diese Situation, und dann erlebe ich mich eben wieder als wirksam. Wenn ich entscheide, ich sehe mich nicht nur als Opfer, sondern auch als Gestalterin, dann kann ich auch erleben, ich kann auch Wirkung erzeugen in meinem eigenen Leben. Das sind mal so die ersten vier, die, würde ich sagen, so als Ausgangsbasis gut dienen. Genau. Ines, magst du die nächsten drei noch?
Ja, gerne. Also wir haben als nächsten, als fünften Faktor die Lösungsorientierung. Also dieses bewusste Lenken auf das, was wir denn machen können. Also nicht immer, was ist alles schlecht, das können wir meist ziemlich gut beschreiben. Und wenn ich auch jemand anderen frage, der gerade sehr empört drüber ist, was alles passiert oder enttäuscht. Und ich frage, was kannst du denn tun, kommt ja erstmal als Reflex oft alles, was man nicht tun kann und alles, was andere getan haben, dass man nicht in die Handlung kommen kann. Und dieser Shift drüber, die Ruhe reinzubringen und zu sagen, jetzt gucken wir aber trotzdem drauf, was geht. Und dieses Merken, es geht immer was. Es gibt immer kleine Ideen, ganz kleine Schritte, die wir machen können, um unserem Ziel näher zu kommen. Das finde ich einen wahnsinnig wichtigen Shift. Und dann kommen wir schon zur Netzwerkorientierung. Da sind wir wieder bei den Menschen, dass wir uns das mal ganz gezielt anschauen, wer ist eigentlich in meinem Netzwerk, welche Menschen habe ich da, wen hätte ich noch gerne, wer tut mir gut, wer ist eigentlich eher wirklich schwierig für mich, weil er mir immer extrem Energie raubt, aber auch, wie kann ich denn die Gespräche mit den Menschen in meinem Netzwerk noch tiefer gestalten, damit wir authentischer auftreten können, weil auch je authentischer wir auftreten, desto besser merken andere Menschen, für was wir vielleicht noch passen könnten, um vielleicht auch ein Jobangebot zu bekommen. Und dann haben wir noch den siebten Faktor, das ist die Zukunftsorientierung. Also dieses ganz bewusste Ausrichten auf die Zukunft, aber wir plädieren dafür, nicht nur eine Zukunft im Blick zu haben, sondern wir haben einfach verschiedene Zukünfte, die möglich für uns sein könnten. Und je mehr uns das bewusst ist, dass es nicht nur diesen einen einzigen Weg gibt, sondern auch noch ein paar andere Optionen drumherum, dann werden wir flexibler. Also wir können dann schneller umschalten und sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, dann gehe ich halt den Weg oder ich schaue zumindest, wie es hier weitergehen könnte. Und das gibt wiederum Sicherheit und lässt mich mehr mich in meiner Wirksamkeit spüren. Ja. Mhm.
Jetzt haben wir quasi ja nicht nur die sieben Säulen der Resilienz, sondern gleichzeitig auch eure Kapitel benannt. Das heißt, es gibt von 0 bis 8, also von Check-in über die sieben Säulen bis hin zum Check-out. Wie habt ihr euch das Buch gedacht für den Leser? Springt der mal wild rein? Wie lese ich das Buch? Wie ist es aufgebaut? Was habt ihr euch dabei gedacht?
Ja, es ist tatsächlich beides möglich. Also wir wollten einerseits ein Buch schreiben, in dem man gerne auch immer mal wieder reinblättert. Und man sagt, oh, jetzt brauche ich gerade mal eine Inspiration. Oder vielleicht muss ich auch einfach nur mal, suche ich was, über das ich mal schmunzeln kann. Deswegen haben wir auch immer mal kleine Anekdoten von uns selbst mit reingeschrieben, ne, um zu zeigen, das geht anderen Menschen ganz genauso. Niemand hat ein easy Leben, wo nie irgendwas Schlimmes ist oder wo man nie überfordert ist. Sondern auch Resilienztrainerinnen haben Situationen, in denen sie denken, das ist das eine. Also man darf gerne immer mal wieder hin und her blättern und einfach sich ein bisschen Inspiration holen. Und das andere ist aber eben schon auch, dass wir gesagt haben, wenn man an einem Punkt ist, wo man beruflich ja einfach nochmal den Blick weiten möchte, wo man vielleicht sich umorientieren möchte oder sich einfach nur klar werden möchte, wohin man jetzt vielleicht noch gehen könnte, dann kann man das Buch auch tatsächlich als eine Art eigenes Karrierecoaching benutzen und mit diesen Methoden Schritt für Schritt eben mehr Klarheit und mehr Ideen darüber gewinnen, was denn noch möglich wäre.
Ich würde tatsächlich auch sagen, gerade wenn es um den Jobwechsel geht oder also zumindest die Aufgabe zu verändern, die man hat, dann finde ich es wichtig, der Reihe nach vorzugehen, weil so vieles von dem, was später kommt, auf dem anderen aufbaut, auch im Denken. Also man braucht ja eine Weile, um im Denken sich weiterzuentwickeln in die Richtung, was gäbe es denn alles für Möglichkeiten? Und also ich habe ja schon mehrere Jobwechsel hinter mir und merke auch immer wieder, auch mir hilft es immer wieder, von Anfang an den ganzen Prozess durchzugehen und nochmal zu schauen. Das geht dann natürlich immer schneller. Aber diese Reihenfolge ein bisschen einzuhalten, hilft extrem. Und dann kann man ja trotzdem nochmal nach kleinen Häppchen gucken, die einen gerade ein bisschen Mut machen können.
Ja, ganz genau. Also auch nochmal dieser kleine Tipp für die Zuhörerinnen. Wir haben ja jetzt so die Reihenfolge gesagt, Akzeptanz, Optimismus, Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit, Lösungsorientierung. Und eigentlich ist das auch schon so eine kleine Chronologie, wenn man sich die Kübler-Ross-Kurve anguckt, das heißt, oder Transformationskurve. Das heißt, man muss erstmal durch das Tal der Tränen. Also, wenn ich gerade den Job verloren habe, wenn ich unglücklich bin in meinem Job, dann darf man sich erstmal zuwenden und darf auch erstmal in der Trauer sein. Denn zu sagen, ach, ich gehe jetzt in die Lösungsorientierung, wenn ich gerade erfahren habe, dass ich gekündigt bin, funktioniert halt rein psychologisch nicht. Deswegen ist diese Abarbeitungen im Prinzip, das heißt erstmal diese emotionale Einsicht, dann kommt die rationale Einsicht. Durch diesen Prozess muss man leider immer wieder durch, selbst wenn man weiß, dass man gerne vorangehen möchte. Und gleichzeitig, wenn man sich das Buch dann durchliest und weiß, welche Abfolge es ist, ist das ein total schöner Koffer zu weinen. Ah ja, stimmt, ich bin noch in der Trauerphase. Ja, dann werde ich verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und erst dann kann ich auch wirklich in die Selbstwirksamkeit kommen. Und wenn man diesen Prozess so ein bisschen mehrfach durchlaufen hat, dann kennt man seinen Werkzeugkasten ganz gut. Und das ist das, was ihr gesagt habt. Dann kann man einfach richtig schön in das Buch nochmal reingehen. Wie ging es mir denn da? Denn das Leben ist ja wie so ein Zyklus. Das heißt, nach der Krise kommt die nächste Krise gezielt wieder. Das heißt, ich bin jetzt ganz happy, dass ich im neuen Job bin. Aber die nächste Challenge kommt wieder. Und da ist das einfach so, ist meine Erfahrung, das einfach total hilfreich. Und ich würde auch nochmal auf einen Punkt eingehen, den Ines vorhin gesagt hat, und zwar diese strategische Netzwerkorientierung, die finde ich so wichtig, und das ist etwas, was man nicht in der Krise machen muss, sondern was man vorher aufbauen darf. Und ich bin mal ein bisschen, ich pauschalisiere ja gern mit Geschlechterklischees, aber ich erlebe es halt schon oft, dass Frauen ein hervorragendes soziales Netzwerk pflegen, aber in der Businesswelt gar nicht so strategisch netzwerken wie Männer, die das viel gezielter machen und dafür in dem anderen Bereich nicht so gut. Und wenn ich aber das gezielt strategisch mache, habe ich dann die Ressourcen und die Kompetenzen für die Zukunft, wenn die Krise kommt. Denn dann ist es zu spät, das aufbauen zu wollen, denn Netzwerke brauchen Kräftigung. Also das ist nur so ein kleiner Appell an die Zuhörerinnen. Ich komme jetzt gerade wieder heute früh von einem Netzwerktreffen mit einem sportlichen, wo die Männer sofort ans Business gehen, auf der Ebene, und Frauen das manchmal nicht gut genug machen. Und die haben super soziale Netzwerke, wissen, wen sie anrufen dürfen, aber das hilft in bestimmten Karrieregestaltungsaspekten nicht. Aber das ist ja euer Ball, den ich ja gern zurückspiele, und das, was euer Buch ja auch so spannend macht, wo ihr die Schnittstellen quasi zwischen Resilienz und Karrieregestaltung seht. Das heißt, wenn man das jetzt mal so ein bisschen aufs Business überträgt, wie würdet ihr quasi da eure Empfehlungen platzieren?
Ja, das ist total spannend, Dani, was du da berichtest. Und deswegen, wir haben ja auch ein Kapitel zum Thema Netzwerken drin. Und es ist total hilfreich, das eigene Netzwerk mal anzuschauen, nämlich genau unter dieser Differenzierung. Und wir sagen, man kann im Grunde drei Netzwerkbereiche identifizieren. Das eine ist eben genau dieses Emotionale. Ja, wen rufe ich an, wenn mein Chef mich heute angebrüllt hat und kann mich mal ausheulen? Und es ist wichtig, dass man diese Menschen hat. Ja? Und dann gibt es die im Netzwerk, die uns praktische Hilfe geben. Ja? Und das, ich mache jetzt mal ein privates Beispiel, ja. Wer füttert meine Katze, wenn ich eine Woche im Urlaub bin? Und das müssen nicht ganz nahestehende Menschen sein, ja. Das kann auch die Nachbarin sein. Also praktische Hilfe oder, ne, wen rufe ich in der Firma an, wenn mein Computer schon wieder mit irgendwelchen Updates hängt? Ja, ich habe einen guten Draht zu dem IT-Kollegen. Ansonsten habe ich nicht viel mit dem zu tun, aber ich weiß, ich kann den anrufen. Diese praktische Hilfe. Und das Dritte, und das wird oft am meisten unterschätzt, das sind diese informellen Netzwerke. Also wen kenne ich, der jemanden kennt, der mir dazu mal einen Tipp geben könnte? Ja, ich möchte ein Buch schreiben. Kenne ich jemanden, der mir mal einen Tipp geben kann, an wen ich da mal rantreten kann, wer mir mal dazu Infos geben kann? Also auch so über Bande zu denken, ne? Oder diese losen Verbindungen. Und da ne, auch da, natürlich ist das womöglich eine Klischeefalle, aber ich glaube, da sind viele Frauen zurückhaltender, weil sie denken, ach, das kann ich ja nicht machen. Ich kann ihn doch nicht einfach anschreiben. Ja? Was denkt er denn dann von mir? Und ich glaube, Männer haben da oft weniger Hemmungen, einfach mal zu fragen.
Aber danke, dass ihr die bestätigt, die Klischeefalle, da stehe ich ja nicht so als da. Aber das ist anekdotische Evidenz bei mir so ein bisschen, deswegen. Ines?
Ja, ich fand das auch sehr treffend, was du gerade gesagt hast über die Netzwerke, Danny, auch über die das Verhalten von Frauen teilweise. Was ich auch registriere, ist, dass sich viele, noch mehr die Frauen, schwer tun, Erfolge zu benennen. Dass sie sehr sympathisch bescheiden auftreten. Und wenn es dann heißt, ja, aber das ist ja eigentlich ganz toll, was du da geschafft hast, dann wird es gerne sogar noch ein bisschen klein gemacht, so als wären sie einfach zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Und dieses sich mal, das haben wir im Buch auch sehr ausführlich als Tool mit drin, als Methode, mit die man mit sich selbst durchführen kann, dieses sich mal anschauen, was ist denn gut gelaufen, was sind denn so Erfolge in meinem Leben und was habe ich eigentlich alles dazu beigetragen, dass dieser Erfolg entstehen konnte. Das ist so wichtig, sich das mal bewusst zu machen. Also man hat ja mindestens die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass man irgendwie dahin gekommen ist, dass andere einen bemerkt haben, dass vielleicht eine gute Atmosphäre entstanden ist, dass man das Team gut koordiniert hat. Und diese Einzelleistungen mal so herauszuarbeiten, dass man die in Begegnungen mit anderen gut erzählen kann, im Sinne von einer guten Story, ja, also jetzt nicht hier mein Haus, mein Auto, mein Erfolg, sondern wirklich als Geschichte, die sich entwickelt hat, wo man selbst durch seine Persönlichkeit einen positiven Beitrag geleistet hat. Und sich das immer deutlicher vor Augen zu führen, das kann so stärken. Und dann kann man es auch total sympathisch erzählen. Und das ist wirklich was, wo ich immer wieder feststelle, da muss man manchen erst ein bisschen Lust drauf machen, das so zu tun. Und dann kann man auf Netzwerkveranstaltungen auch ganz anders auftreten und ein bisschen mehr Business-Networking betreiben.
Ja, ihr habt auch ein schönes Bild dazu in eurem Buch drin und ich habe es bei mir drüben in meinem Büro direkt in meinem Hintergrund stehen, so eine Treppe, die man nochmal aufsteigt. Und ich nehme mal das selbstkritische Beispiel. Meine Produktmanagerin sagt ja immer, die Autoren, die sie haben, hat, wenn die über ein Thema schreiben, dann ist das natürlich auch deren Thema, was sie beschäftigt. Das heißt, beim Thema Resilienz geht es mir auch so, dass ich immer sage, oh, wie blöd oder wie doof ist das. Na, jetzt habe ich zum Beispiel aus unterschiedlichsten Gründen einen ganz doofen Monat gehabt und dann habe ich das mir aufgeschrieben. Also Punkt 1, ich bin jetzt kein Tagebuchführer, aber ich habe gemerkt, was das mit einem macht, wenn man aufschreibt, okay, was läuft denn gerade schlecht und was kümmert mich am meisten? Und in dem Moment, wo ich das sehe, sieht man, wie groß oder wie klein Probleme sind, aber man hat sie expliziert, man sieht sie, man kann sie anfassen und es ist schon mal ein Stück leichter, weil man sich dann ein bisschen so, ich sag mal, entleert hat. Und das Bild, was ich noch sehe, und das ist das, was uns Menschen passiert, und das ist für dieses Storytelling, was ihr gerade erzählt habt, so schön. Wir laufen eigentlich unser ganzes Leben, ja, wir denken, wir gehen uns im Kreis, aber eigentlich ist eine Spirale, wir gehen den Berg hoch, wir steigen immer auf. Und wenn es da mal ein Setback gibt, das heißt, man fällt mal zwei Schritte zurück, dann denkt man, man ist ja im ganz tiefen Tal und man hat gar nichts erreicht und man ist ganz unten. Dabei ist man quasi irgendwo auf einer Spitze des Berges und ist nur zwei Schritte zurückgefallen. Das habt ihr so ein bisschen in eurem Buch drin. Das fühlt sich nicht so an, aber wenn man sich das dann visualisiert und das mal festhält, ja, wo bin ich denn in meiner Karriere? Wo stehe ich denn gerade? Was habe ich denn schon alles erreicht? Ja, jetzt hat der Chef gesagt, das Projekt ist doof gelaufen. Ja, ist eins von 100, der Rest ist super gelaufen.
Ja, so ticken wir Menschen ja leider, ne? Dass wir auf diese kritischen Dinge immer viel stärker fokussiert sind. Und schön, dass du das sagst mit dem Aufschreiben. Wir haben ja in unserem Buch auch mehrere solche Reflexionsfelder mit eingebaut, wo man eben genau auch ins Buch direkt reinschreiben kann, weil, das ist auch meine Erfahrung, das hilft total, sich zu sortieren, wenn man nicht nur denkt, sondern wenn man auch schreibt. Und das hilft total, um sich Probleme von der Seele zu schreiben, das kenne ich auch. Aber es hilft natürlich auch total, wenn man sich zum Beispiel abends hinsetzt und mal aufschreibt, was war denn heute gut? Gerade an Tagen, wo man eigentlich abends denkt, boah, gut, dass der Tag rum ist, sich trotzdem dann nochmal ja, so ein paar Minuten hinzusetzen und sich wirklich auch die Mühe zu machen, das aufzuschreiben. Was ist, war denn heute gut? Wofür kann ich heute dankbar sein? Was ist mir heute gut gelungen? Und wenn es nur der Kaffee ist, den ich mir selber gemacht habe.
Ja, vielleicht können wir mal direkt nochmal reingehen und in einen Bereich und mal, vielleicht könnt ihr so ein, zwei Reflexionsfragen mal vorstellen, dass die Zuhörerinnen so eine Idee haben. Na, ich weiß ja, die einen hören es bei der Gartenarbeit, die anderen auf der Autofahrt, als ihr mal raussucht, okay, zu welchen Bausteinen passen welche Fragen gerade ganz gut?
Also ganz grundsätzlich für die Selbstreflexion, um die Dinge sich bewusst zu machen, die gut gelaufen sind, bin ich ein großer Freund von dem abends ganz kurz sich die drei Fragen zu stellen. Was ist heute gut gelaufen? Was hat mich meinem Ziel näher gebracht? Was war schön? Das zweite ist, was war heute wirklich nicht gut? Aber da würde ich auch nur das Wichtigste aufschreiben. Und die dritte Frage, was will ich beim nächsten Mal anders machen? Also wie möchte ich beim nächsten Mal anders reagieren vielleicht, wenn sowas passiert? Und das reicht, wenn man das jeden Tag macht, eigentlich sich 5 Minuten dafür zu nehmen. Dann ist das ganz wunderbar und man kommt in die Reflexion. Und eine andere Methode bei der Zukunftsorientierung oder auch der Lösungsorientierung, die ich sehr mag, ist, weil wir sind auch Freunde des Einbeziehens aller Sinne, ist, wenn wir uns eine Musik, die uns ein Lied, ein Song, die uns total inspirieren oder immer in so eine gute Stimmung versetzen, weil wir vielleicht auch eine coole Zeit damit verbinden in unserem Leben, dieses Lied bewusst jeden Tag zu hören, meinetwegen dazu zu tanzen, man kann sich aber auch hinlegen und mal zu visualisieren, wie hätte ich es denn gern? Wie sieht es eigentlich aus? Wie würde mein Job aussehen, der mir richtig gut gefällt? Wie wäre das Umfeld? Mit welchen Menschen möchte ich zu tun haben? Wie sind die Kollegen? Wie sind die Kunden, mit denen ich zu tun habe? Wie sieht mein Leben außerhalb des Jobs aus? Je mehr wir das visualisieren, desto mehr Kraft kriegt das eigentlich. Und dann kann ich auch, wenn Entscheidungen auf mich einstürmen, überlegen, bringt mich das diesem Ziel näher oder nicht? Also das ist auch was, wo ich mir denke, ja, Musik, Stimmung, Freude, Energie, das hilft einfach dabei, Bilder in sich entstehen lassen zu können, die dann wieder für sich wirken.
Ja, also da nehme ich auch gern für so Resilienzschulungen habe ich immer ein Stadtbild und das ist mein Kraftort, das ist so in Sachsen-Anhalt ein Waldsee, wo ich jeden Sommer bin und wo ich immer baden gehe und allein diese Vorstellung von diesem Waldsee reaktiviert gleich so viele positive Gefühle, Erinnerungen und der musste schon so viel negative Energie aufnehmen von mir, der See, dass er eine total reinigende Wirkung hat. Und das, was du gesagt hast, ist also eine mental reinigende Wirkung in dem Sinne. Und diese, ich sage mal, diese WAKOK-Technik, dass man, okay, man visualisiert, man nimmt sich ein akustisches Signal, etwas Haptisches, kinästhetisch, olfaktorisch, also Ohren, Hören, Sehen, alle Sinne einbeziehen. Und wenn wir diese ganzen positiven Neuronen aktivieren zu diesem Erlebnis, kriegen wir halt eine richtig schöne Beeinflussung des Gefühls. Und was ich ganz spannend fand, ich habe sie nämlich nächste Woche hier, Daniela Blickhahn, habt ihr auch im Literaturverzeichnis. Das heißt, ihr habt euch auch mit positiver Psychologie beschäftigt. Welche Rolle spielt eurer Meinung nach positive Psychologie beim Aufbau von Resilienz?
Eine ganz große. ich glaube, dass es da ganz, ganz große Überschneidungen gibt. Und ich nehme mal ein Beispiel. Die positive Psychologie hat sich ja auch mit der Frage beschäftigt, warum haben wir eigentlich gute Gefühle? Also warum wir unangenehme Gefühle haben, das leuchtet ein, ja. Also ich muss Angst haben, damit ich mich vor gefährlichen Situationen schütze. Oder ich brauche Ekel, damit ich keine giftigen Sachen esse. Ja, das ist alles, macht Sinn. Ne? Das schützt mich. Aber man kann sich ja die Frage stellen, ja, aber warum muss ich denn sowas wie Freude empfinden? Ja, wofür hilft das? Oder warum braucht sowas wie Dankbarkeit? Oder und das kommt zum Beispiel aus der positiven Psychologie, dass man mittlerweile weiß, dass wir im Verhältnis mindestens von 1:3 positive Gefühle brauchen, im Verhältnis zu unangenehmen Gefühlen, damit wir sowas wie Aufblühen erleben können. Damit wir, im Englischen heißt es Build and Broaden Theorie, genau, ja, flourishing. Oder Flourishing. Also, dass wir uns immer mehr zutrauen, dass wir uns erleben als jemand, der immer mehr sich im Aufblühen erlebt, ja? Dass wir immer mehr uns in unserem Leben als kompetent, als wirksam erleben. Und dafür braucht es gute Gefühle. Und es leuchtet natürlich sofort ein, dass in Phasen, wo wir viele unangenehme Gefühle haben, also in schwierigen Situationen, wo wir Resilienz brauchen, auch da hinschauen müssen, sorge ich auch dafür, dass ich auch genug positive Gefühle habe in dieser Zeit. Ja? Also das trägt ganz immens zu meiner eigenen Resilienz bei, dass ich auch diese Dinge weiß und da auch gut für mich sorge. Als ein Beispiel.
Ja, das ist ein super Beispiel, wie unser blödes Gehirn manchmal tickt, warum wir keine guten Gefühle haben. Ich nehme das Beispiel, in den letzten Monaten Rekord gebrochen mit den Podcast-Zahlen und ich habe einen Leserbrief gekriegt, wo etwas kritisiert wurde, dass das nicht gut ist, etc. Ich hatte 2 Tage schlechte Laune deswegen. Es hat mich da beschäftigt. Dabei ist das eine von 4.000, die vermutlich oder die glücklich sind. Oder man ist auf einer Bühne, man spricht und man sieht nur den einen, der nicht lacht, der irgendwie grimmig guckt, dem es nicht gefällt, während die anderen johlen. Und das ist unser doofes Gehirn, was statt einfach glücklich zu sein, nur das Negative und das Gefährliche oder die Pseudo-Gefahr sieht.
Hm? Oh, Danny, das kenne ich auch so gut, auch aus den Trainings immer wieder. Ich glaube, das kennen wir alle.
Genau, jetzt haben wir so ein bisschen die positive Psychologie, also nochmal für mich so ein Takeaway, dieses Verhältnis 1:3, und das kann ich auch nur sagen, das heißt, es soll nicht ablenken, aber wenn man so eine Situation wie diesen einen Leserbrief, ich nehme den jetzt mal einfach exemplarisch, nimmt, der wurmt einen, das nervt einen total, und dann aber andere Sachen aufrufen, um da so ein bisschen wirklich gegenzusteuern, zu sagen, okay, und auch relativieren, naja, es ist jetzt gerade nicht alles schlecht, sondern was ist denn alles gut? Und das ist diese Selbststeuerung, die total wichtig ist, wenn man nicht in dieses sinnlose, doofe Loch fällt, was ja auch gar nicht rational ist. Das ist ja das Nächste. Es ist ja gar kein rationales Gefühl, was dahinter steht, sondern ja, man ärgert sich einfach. Was sind denn eurer Meinung nach typische Denkfehler oder Mythen rund um das Thema Resilienz?
Ja, dass wir wie Teflon sein müssen, würde ich jetzt mal sagen. Es geht tatsächlich nicht darum, dass alles an uns abprallt. Ihr habt das vorhin, ich glaube, beide schon mal so mit erwähnt. Es geht wirklich auch darum, wenn etwas passiert, wenn eine Enttäuschung da ist, wenn wir wirklich herausgefordert sind in unserer Resilienz, dann dürfen wir auch erstmal innehalten und das spüren, ins Spüren kommen. Weil wenn wir das nicht tun, also es gibt schon, es finde ich manchmal auch erschreckend, wie viele Menschen auf Funktionsmodus übergehen können, ne? Die sofort in diesen Lösungsmodus kommen und aha, hier Problem, was kann ich tun? Also die sind dann schon, also das ist ja gut grundsätzlich, aber wenn ich die Phasen davor auslasse, obwohl eine große Enttäuschung in mir tobt, dann wird das nachher wieder hochkommen und dann bin ich eigentlich nicht so frei, alles zu sehen. Ja, dann werde ich immer abgleichen. Ich möchte die Enttäuschung, die ich gerade erlitten habe, vielleicht auch wieder verhindern. Und deshalb mache ich das nicht, mache ich das nicht, mache ich das nicht. Das tut uns gar nicht gut. Und deshalb, es geht nicht darum, die Dinge abprallen zu lassen, sondern eher ein bisschen adäquat darauf zu reagieren. Erstmal zu schauen, okay, was macht das mit mir? Wo sind vielleicht Werte von mir verletzt? Wo fühle ich mich gekränkt? Was ist es? Und dann kann ich mich wieder langsam in die Zuversicht rüberarbeiten, wo ich wieder gestalten kann. Aber erstmal muss ich dem Raum geben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und was ich noch ein Mythos finde, der gar nicht gilt, was ich aber erst erfahren musste, ist, dass das nichts Angeborenes letztlich ist. Man kann günstige Faktoren über seine Gene mitbekommen haben, aber letztendlich sind die meisten Dinge absolut trainierbar. Also ich kann einfach, indem ich mich täglich damit beschäftige, in ganz kleinem Umfang, sowohl meine Lösungsorientierung schulen, meine Kreativität kann ich schulen, dass ich den Blick aufs Positive lenke, kann ich trainieren, eben mit diesen ganz kleinen Reflexionen oft am Abend oder sich einfach mal bewusst hinsetzen und überlegen, wie geht's mir eigentlich gerade, was spüre ich gerade, welche Gedanken gehen mir durch den Kopf. Also das ist wirklich was man gut trainieren kann und das finde ich eigentlich eine sehr gute Nachricht dran.
Ja, ich finde beides jetzt total super und hilfreich und wird dann genau für die Zuhörerin auch mal meine Reise nehmen, warum ich mich mit Resilienz beschäftigen musste. Und jetzt gleife ich wieder in die Stereotypgeschichte, aber diesmal zu Lasten der Männer. nämlich dieses Teflon-Sein und das Cool-Sein. Das heißt, die emotionale Intelligenz im Sinne der emotionellen Selbstwahrnehmung ist meiner Meinung nach bei Frauen besser ausgeprägt. Das heißt, die sind mehr auf, die wissen, wie es ihnen geht. Klingt ein bisschen blöd, aber die wissen, wie fühle ich mich gerade und sie, ich glaube, das sind auch das sind gesellschaftliche Faktoren, dass sie diese Emotionen in bestimmten Kontexten leichter ausleben können als Männer. Ich empfehle hier auch nochmal die Folge mit Giacomo Fritsch zum Thema New Workman, neue Männlichkeit, die sich damit sehr schön auseinandergesetzt haben und wo wir ein schönes Gespräch zu hatten. Und ich war so ein Teflon-Typ oder so ein Schein-Teflon-Typ. Das heißt, ich wollte als Führungskraft alles an mir abgleiten lassen. Ich wollte alles handeln. Ich war immer lösungsorientiert und habe quasi diese Gefühle, das, was mich wirklich beschäftigt, nicht zugelassen. Denn Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Das hat da nichts zu suchen, Gefühle in der Arbeitswelt. Das habe ich auch als Mann an einem inneren eigenen Antreiber gedacht, sei stark. So, das funktioniert eine Zeit lang, kann man das immer alles runterdrücken, aber wenn es sich halt anstaut, äußert sich dann halt irgendwann in somatischen Markern, die einen, wie mich dann im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Knie gezwungen haben, durch Magengeschwüre und Magenschmerzen. Und dann geht es nämlich darum, dass man eine intelligente Emotionsregulation erlernen darf. Und das heißt, ich hatte nie ein Problem mit diesem Baustein Lösungsorientierung, aber wenn man Emotionsregulationen noch nicht beherrscht, hat man halt ein Thema. Und ich glaube auch, dass wir da Deutschen sehr gut sind im Funktionieren, im Rationalisieren und teilweise nicht so gut im Emotionalen, in der emotionalen Selbstführung sind. Von daher fand ich es nochmal total spannend, dass du das auch nochmal so aufgezogen hast. Und den zweiten Mythos, das, was du gerade gesagt hast, ich habe jetzt eine lange Reise hinter mir, genau das zu lernen. Ne? Das heißt, wenn man jetzt euer Buch zur Hand nimmt und sagt, okay, radikale Akzeptanz, aber jetzt muss ich auch akzeptieren, dass es mir gerade echt nicht gut geht. Ich bin gerade traurig und jetzt erlebt das mit vielen Coaching, auch mit Männern in Führungspositionen. Wie geht's dir denn? Die sind mit der Frage schon überfordert. Die wissen gar nicht, wie es ihnen geht. Ja gut, ne? Das heißt, sagen wir so klassisch als deutsche Floskel, wie geht's dir wirklich? Ui, und jetzt muss ich mal reinspüren, drüber nachdenken und dann dürfen auch die ersten Tränenchen schon kullern, weil man sich, es hast du vorhin gesagt, man möchte auch mal gesehen werden, plötzlich wird man gesehen und das löst dann etwas aus und setzt etwas frei. Und das ist aber notwendig, um dann in die nächsten Schritte auch der Lösungsorientierung zu kommen, wenn wir den Emotionen so ein bisschen Raum geben. Von daher fand ich das total schön und das ist quasi der Schlüssel, Resilienz ist trainierbar, dass ich auch diese eigene Emotionsregulation trainiere, übe und auch wahrnehme, denn nur dann kann ich halt diesen Ausgleich haben von Anspannung und Entspannung.
Oh, Dani, das möchte ich gerne nochmal unterstreichen, weil ich das ganz wichtig finde. Ich habe ja vorhin kurz gesagt, was ist Akzeptanz? Und das, was du gerade benannt hast, Akzeptanz kann auch heißen, ich akzeptiere, dass es mir gerade richtig schlecht geht. Dass mich das ganz furchtbar enttäuscht hat, wie mit mir umgegangen ist, dass ich ganz verletzt bin von einer Situation, dass ich ganz getroffen bin. Auch das gehört zur Akzeptanz. Ja? Also Akzeptanz heißt nicht, okay, check, weiter, sondern Akzeptanz kann auch heißen, ich akzeptiere, dass ich jetzt erstmal Raum brauche, um da auch durch diese Phase auch durchzugehen. Und ich akzeptiere, dass ich jetzt auch Gefühle habe, die mir was abverlangen, ne? Die unangenehm sind. Das kann ja total funktional sein. Also wir haben, und da mag ich jetzt auch gerne was Persönliches teilen, wir haben beide, Ines und ich, in den letzten Monaten zwei uns sehr liebe Kolleginnen verloren, kurz hintereinander. Und mich hat sehr begleitet in dieser Phase, dass ich gedacht habe, Trauer ist kein schönes, aber ein ausgesprochen angemessenes Gefühl gerade. Das darf jetzt sein. Ja, natürlich wäre ich lieber nicht traurig, aber das wäre ja auch furchtbar, wenn ich es nicht wäre. Und genau sich diese, also auch solche Gefühle sich zu erlauben und zu sagen, das ist jetzt gerade angemessen, das ist jetzt gerade dran. Ja, auch das gehört zur Akzeptanz.
Ja, genau, das wäre jetzt nämlich auch meine so Frage gewesen, nämlich wie geht ihr selbst mit Krisen oder schwierigen Situationen um und haben sich eure Strategien auch durch das Schreiben des Buches verändert?
Hat sich auf jeden Fall verändert, würde ich sagen. Also ich glaube, ich bin hatte lange die Strategie und war auch stolz drauf, immer zu funktionieren. Und es gibt immer so einen Punkt, den ich jetzt Gott sei Dank früher merke als in früheren Jahren, ist, wenn mein Gehirn anfängt, sich so in verschiedene Teile abzuspalten, so fühlt sich zumindest für mich an, der eine beschäftigt sich hiermit, der andere Teil damit, der dritte ist wieder da beschäftigt und eigentlich kommt dann nur Wischiwaschi raus. Also das kann ja nichts Vernünftiges werden. Und das dann wirklich erstmal zu sagen, so, jetzt ist erstmal Pause. Jetzt setze ich mich erstmal hin und mache eine Bestandsaufnahme. Was sind eigentlich gerade die Themen, die mich beschäftigen? Was ist eigentlich das, worauf ich überhaupt Einfluss habe? Was davon hilft mir gar nicht weiter. Ich habe da keinen Einfluss. Es zieht mich nur runter, mich damit zu beschäftigen. Das parke ich jetzt erstmal irgendwo. Also dieses wirklich Sortieren, das hilft mir extrem. Und das habe ich tatsächlich über Caroline und das Buch gelernt, weil wir haben ja uns die Kapitel auch so ein bisschen aufgeteilt. Und das war was ich von Anfang an eben gemerkt habe. Wenn wir darüber sprechen, uns gegenseitig die Methoden vorstellen, wie wir damit umgehen, Das allein das tut schon gut. Und das dann alles auszuprobieren, also ich muss natürlich auch sagen, ich liebe es, Methoden auszuprobieren und zu gucken, was macht's mit mir. Und da sind natürlich manche dabei, die bewirken mehr, andere weniger. Das wünschen wir uns auch von unseren Lesern und Leserinnen, dass die gucken, wenn eine Methode nicht so taugt, dann geht gern zur nächsten. Wir haben pro Kapitel mehrere drin. Also aber bei mir merke ich allein dieses Innehalten und zu sagen, gut, ich sortiere jetzt mal, was ist denn alles da und worauf will ich dir jetzt den Fokus lenken? Was würde mir am meisten bringen, wenn ich da mir eine Sache überlege, die ich heute mache? Das hat sich sehr verändert und das ist durchs Schreiben entstanden.
Ja, auch hier nochmal die Empfehlung. Letztens hatte ich Dagmar Kumbier hier zum Arbeit mit dem inneren Team. Und das ist genau so ein Thema, was man auch hervorragend selbst machen kann, mache ich auch selbst. Was beschäftigt mich eigentlich gerade und welche Anteile ringen eigentlich gerade drum? Warum bin ich traurig? In dem ist es Ansehensverlust, ist es, weil ich die Kollegen verliere, jetzt zum Beispiel im Job, gerade in Transformationen, wenn wir jetzt Führungskräfte haben, also auch das wirklich würdigen, es gibt eine Veränderung, es kann eine Software sein, es kann eine Prozessveränderung sein, ne? Und plötzlich ist ein Mitarbeiter, hat eine Reaktanz zu einem bestimmten Projekt, geht ein bisschen in den Widerstand, aber die weiß manchmal selbst nicht warum. Das heißt, wurde ein Prozess verändert und normalerweise musste sie immer zu Sabine hingehen in dem Prozess und hat sich eigentlich darauf gefreut, Sabine zu sehen, mal auf einen kurzen Kaffee, um das mit ihr zu beschnacken. Jetzt wurde der Prozess geändert, jetzt sieht sie Sabine nicht mehr und sie hat einen Widerstand gegen den Prozess. Manchmal weiß sie aber noch gar nicht, woran das liegt. Und da ist dieses Aufstellen von so einem inneren Team total spannend, um zu sehen, okay, warum bin ich denn eigentlich traurig? Einfach nur, um so eine Klarheit zu kriegen. Und das nächste, und das Tool habt ihr ja auch drin, ihr habt ja auch von Simon Sinek den Circle of Influence mitgenommen. Also was kann ich überhaupt verändern? Also die Präsidentschaft von einem orangen Mann aus USA werdet ihr jetzt vermutlich nicht verhindern können oder vermeiden können. Aber ihr könnt vielleicht den Medienkonsum verändern, dass ihr abends nicht die Tagesschau guckt, bevor ihr ins Bett geht und mit negativen Nachrichten ins Bett geht. Und wirklich zu schauen, was liegt in meinem Wirkungskreis, was kann ich verändern und was nicht. Und was ich nicht verändern kann, da brauchen wir uns drüber ärgern.
Ja, wunderbar. Das ist so ein tolles Tool, ne? Zu gucken, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern. Und wo habe ich aber auch bei den Dingen, die ich scheinbar nicht ändern kann, trotzdem Einfluss. Und ein kleines Tool, das ich total gerne da benutze, das kommt auch aus der positiven Psychologie übrigens. Das ist, selbst bei den Dingen, die ich nicht beeinflussen kann, zu gucken, kann ich irgendwas Kleines ändern, was die Sache für mich erträglicher macht. Also mein Beispiel ist da immer für Trainings. Irgendwo in Deutschland muss ich viel mit der Bahn unterwegs sein, oft sonntags, wenn die Veranstaltung am Montag anfängt. Und das kann man sich natürlich Schöneres vorstellen als 5 Stunden in voller ICE am Sonntagnachmittag. Und ich kann jetzt mich selber bemitleiden und denken, oh, jetzt muss ich hier wieder im Zug sitzen und wie doof und es ist ja alles blöd und Mano und ich arme. Oder ich kann sagen, okay, das sind jetzt 5 Stunden. Welche Podcasts könnte ich denn in der Zeit mal lesen? Ja? Welches Buch kann ich jetzt mal am Stück lesen, ohne alle 3 Minuten unterbrochen zu werden? Also ich kann das für mich umdeuten, ja? Und sagen, ich schaue anders auf die Sache und schon wird's leichter. Oder ich kann gucken, kann ich mir die Zugfahrt ein bisschen angenehmer machen? Kann ich mir einen Sitzplatz reservieren? Kann ich mir einen leckeren Kaffee noch vorher am Bahnhof kaufen? Kann ich, ne, also wie kann ich mir denn die Zugfahrt so angenehm wie möglich machen? Und an diesen kleinen Stellschrauben immer drauf zu schauen, das mache ich ganz, ganz viel. Also zu gucken, auch wenn es jetzt eben so ist, wie es ist, aber wie kann ich es trotzdem ein bisschen angenehmer machen oder es anders betrachten? Das finde ich auch oft einen sehr wirksamen Hebel.
Ja, also sind wir jetzt schon im Reframing drin und das, was ich da total spannend fand, und den habt ihr ja auch hinten in eurem Literaturverzeichnis, Viktor A. Frankl und trotzdem Ja zum Leben sagen, was für mich eigentlich das Resilienzbuch schlichtweg ist, wenn man dann überlegt, okay, schlimmer geht's nimmer, also 7, 6 KZs durchwandert, die Hölle auf Erden erlebt und er hat das reframed und hat gesagt, okay, wie kann ich hier was Positives gewinnen? Naja, indem ich mir die Psychologie in einem KZ angucke und dann eine Selbstwirksamkeit entwickelt hat, eine Lösungsorientierung und das in einem Raum, der ja komplett fremdgesteuert ist. Das heißt, die SS-Wachmänner haben gesagt, wann er was zu tun hat, aber er hat in seinem Gestaltungsspielraum das für sich reframed, das hat ihm die Kraft gegeben zu überleben und was Positives draus zu gewinnen. Und dann, also das ist für mich immer so ein starkes Beispiel, wie man sehen kann, was man alles verändern kann, wenn ich sage mal, sagt man so schön, der Deutsche hat keinen Frontallappen, der hat einen Jammerlappen. wenn man so vorne guckt, also wie können wir eigentlich wirklich mal Sachen reframen, wie können wir es umdeuten? Ne? Dein Zugbeispiel finde ich ein super Beispiel für so eine kleine Alltagsgeschichte, die man einfach umdeuten kann und damit eine ganz andere Einstellung, eine andere Haltung hat und damit ja gleich viel aufrechter ist. Also die Posture, die Haltung ändert sich ja gleich, wenn man das dann handelt. Und dann hat man eine positivere Einstellung und ja, ist nicht so gebeugt im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir jetzt auf Unternehmen gucken, was würdet ihr sagen, wie können jetzt Unternehmen oder Teams gezielt ihre Resilienzkompetenzen fördern, wenn wir das wirklich in die Praxis bringen?
Also auf Unternehmensebene ist es, kann man natürlich schauen, wie kann ich die Kompetenzen stärken. Ne? Da kann man natürlich Resilienztrainings anbieten und so. Auf Unternehmensebene finde ich es aber noch wichtiger, zu sagen, ne, wir haben Verhalten und Verhältnisse. Und ich mache da ganz gerne auch wieder so ein sehr plakatives Beispiel. Angenommen, die Eingangstür in deinem Unternehmen ist zu niedrig und die Leute stoßen sich da jeden Tag einen Kopf. Dann kann ich jetzt sagen, oh, die kriegen jetzt alle mal ein Training im Bücken. Ja? Oder ich kann sagen, ich glaube, ich muss mal was an dieser Tür ändern. Und wenn man auf organisationaler Ebene unterwegs ist, lohnt es sich zu gucken, welche Strukturen, welche Prozesse sind denn belastend für unsere Mitarbeitenden. Und das ist oft der wirkungsvollere Hebel, als zu sagen, komm, lass denen alle mal ein Resilienztraining geben. Obwohl die alle, ne, so am Limit sind, dann halten die noch 3 Monate länger durch. Also da muss man sehr aufpassen, dass das kein Pflaster wird, wo eigentlich andere Maßnahmen sinnvoller wären. So ehrlich muss man schon sein.
Vielleicht noch einen Gedanke ergänzend, auch weil wir ja das gesagt haben, wenn die Aufgaben, die die Menschen ausführen, sie ihre Stärken leben lassen, geht es ihnen besser. Dann können Unternehmen natürlich auch da ansetzen. Wir haben viele PersonalerInnen in unseren Kursen, die sagen, naja, wir können jetzt nicht noch einen Karrierepfad irgendwie aufmachen. Es werden ja auch Hierarchiestufen abgebaut. Was können wir denn mal machen? Die Leute, die wollen ja alle weiter. Die wollen irgendwie eine nächste Stufe erreichen. Und da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial, also so ein internes Karrierecoaching einzuführen. Also wirklich mit den Menschen zusammen zu gucken, wo sind denn deine Stärken, was interessiert dich hier und welche Optionen könnten denn daraus entstehen? Welche Projekte haben wir hier im Haus, wo wir vielleicht nochmal einen frischen Kopf dafür bräuchten, der sich zumindest in Teilen da einbringt? Das kann so gut tun diesen Menschen. Also das kann so dafür sorgen, gesehen zu werden, anders wahrgenommen zu werden. Und ich denke, dass Unternehmen da einen ganz, ganz großen Hebel hätten, indem sie nicht neue Wege einführen, sondern tatsächlich die Menschen stärkengerechter einsetzen und die natürlich dabei mit einbeziehen, was das denn wäre.
Ja, und natürlich haben auch Führungskräfte einen wahnsinnigen Einfluss. Das heißt, Unternehmen können natürlich auch ihre Führungskräfte darin schulen, wie sie gut mit Mitarbeitern umgehen, wenn abzusehen ist, dass es zum Beispiel eine große Veränderung geben wird, eine große Krise kommt. Also was auch Führungskräfte tun können, um die Resilienz ihrer Mitarbeitenden in solchen Situationen zu stärken. Und auch dafür kann man natürlich Trainings anbieten und sagen, wir wollen unsere Führungskräfte dafür fit machen. Mental Health ist ja gerade auch ein großes Thema. Letztlich also gesundes Führen, resilientes Führen. Das alles kann man natürlich auch in der Organisation stärken.
Ja, und ich möchte nochmal ganz kurz auf den Punkt von Ines eingehen, nämlich so ein bisschen auch die Selbstermächtigung. Ich hatte in Folge 222 Sebastian Wittmann da von der Stärkeneffekt GmbH da habe ich vor 2-3 Jahren mal so einen Stärkentest gemacht und er ist mit mir den nochmal durchgegangen. Und jetzt arbeite ich sehr, sehr viel in meinen Stärken und ich merke sofort, wenn ich in meinen Schwächen arbeite, weil das ist a pain in the... Entschuldigung. Ein englischer Begriff, es ist ein echter Pain, sag ich mal. So Gewissenhaftigkeit, Bürokratie, Excel-Tabellen, andere lieben das. Und was total hilfreich ist, Punkt 1, wenn man seine Stärken mal selber sieht. Also schriftlich, einfach wirklich mal das sieht. Und das ist nämlich nicht jedem so klar, was er eigentlich für Stärken hat. Vor allem nicht, dass er damit stärker ist als sein Gegenüber. Und dieses schöne Beispiel, und es fängt halt wirklich im Kleinen an, zu gucken, was mag ich denn und was mag ich nicht. Denn oft ist es so, also ich nehme das Beispiel, ich hatte früher mal eine Stellvertreterin, die war das genaue Gegenteil von mir und das war perfekt. Denn einen zweiten Danny braucht es in der Firma nicht. Es brauchte in dem Fall eine Anke, die ganz anders war als ich und ganz andere Stärken hatte. Und die hat halt sehr gerne gewissenhaft Sachen vorbereitet, was ich überhaupt nicht gerne mache, lange mich hinzusetzen. Ich gehe gerne in Meetings, das hat sie gehasst. So. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass wenn ich das hasse, eine lange gewissenhafte Vorbereitung zu machen, dass es der andere auch hasst, hat man da schon einen Fehler im kleinsten System, im kleinsten Team. Und wenn man dann mal guckt, im dialogischen Prinzip, was sind deine Stärken, was sind meine Stärken, kannst du für mich übernehmen vielleicht die gewissenhafte Vorbereitung und ich gehe dann für dich ins Meeting, gibt es eine Win-Win-Win-Situation, einmal für die Individuen und dann auch noch für die Organisation. Das heißt, man muss gar nicht so doll schauen, ist es der Job, ist es der Titel, ist es etc., sondern es ist schon so ein bisschen die Aufgabenteilung, was könnte dem anderen eigentlich mehr Spaß machen als mir und damit ist ja auch produktiver und es geht besser. Und das sind so die kleinen Stellschrauben, wo man einfach gucken kann. Okay, gibt es noch einen Ratschlag aus eurem Buch, den ihr besonders Menschen ans Herz legen würdet, die gerade vor beruflichen Umbrüchen stehen?
Ja, ich würde so richtig aufmachen. Macht auf für neue Optionen, die ihr noch gar nicht auf dem Schirm habt. Die bewegendsten Wechselsituationen finde ich eigentlich immer dann, wenn man einen vermeintlich unmöglich unerreichbaren Bereich einbezieht in seinen Job. Also ich nenne jetzt mal Beispiele. Ich habe hier gerade einen Geschäftsführer von einer Unternehmensberatung, von einer kleineren Unternehmensberatung im Kopf, der nach 25 Jahren im Betrieb sagt, boah, ich möchte irgendwas anders machen. Meine große Leidenschaft finde ich in den Bergen. Ich liebe es zu wandern, aber was soll ich damit machen beruflich? Der hat trotzdem nebenher einfach für sich einen Bergführer, Wanderführer gemacht, die Ausbildung, und mittlerweile betreut er einen Nachhaltigkeitsbereich beim Alpenverein. Und hat eine 4-Tage-Woche, so dass er an den Wochenenden auch in die Berge gehen kann und empfindet das halt als wahnsinnige Qualität. Und es geht wirklich gar nicht so drum, dass wir unseren Schreibtischjob hinschmeißen und morgen anfangen, Medizin zu studieren oder sonst irgendwas, sondern es geht, wir haben jetzt einen Gestaltungsspielraum, wo wir ganz verschiedene Dinge zusammenführen können und dann schauen können, wo kann ich es von den Aufgaben her machen, welche Unternehmen verkörpern das denn, die Thematik, wo sind denn meine Werte auch ganz stark vertreten, wo finde ich mich da rein? Also wirklich nicht direkt sagen, naja, das soll ja mein Hobby bleiben, also es ging ja auch nicht drum, jetzt jeden Tag Bergführer zu sein. Aber wie kann ich das integrieren? Wie kann ich das in irgendeinem Job zusammenfügen? Und wenn man das mal für sich definiert hat, ich will das, ich würde gerne etwas damit zu tun haben, dann merkt man ja auf einmal, bemerkt man überhaupt, was rechts und links des Weges liegt. Vorher hat man immer so das Gefühl, naja, alles mit Bergen, das lassen wir jetzt mal weg. Das ist eh nicht realistisch, damit Geld zu verdienen, weil Geld muss ich schon auch noch verdienen. Dann guckt man immer nur auf das, was in den Anzeigen steht. Wenn ich mich aber damit beschäftige, das und das und das ist es, also wirklich aufmacht, deshalb wäre mein Rat immer, mach erstmal ganz auf und vergiss die Sachen, wo du meinst, das wären die Jobs, die es gibt. Und geh unbedingt weg auch von Stellenbörsen.
Und sprich mit anderen drüber. Würde ich gerne noch ergänzen. Genau. Ja, ganz oft kommen wichtige Impulse nicht, weil ich im stillen Kämmerlein gegrübelt und gegrübelt habe, sondern weil ich mich mit anderen darüber unterhalte und dann in solchen Gesprächen gerne nicht nur mit der besten Freundin, ne, sondern eben auch mit ganz unterschiedlichen Menschen kommen Impulse wie, ach Mensch, da ruft doch mal meinen Schwager an, der macht sowas Ähnliches, der kann dir da bestimmt Tipps geben. Also wir müssen quasi dem glücklichen Zufall möglichst viele Gelegenheiten geben, uns zu erwischen.
Ja, und vielleicht noch, wenn wir mit anderen sprechen, als Gedanken gut auswählen. Also wenn ich jemanden nehme, der einen unheimlich harten Weg hatte, um dahin zu kommen, dann sagt der möglicherweise, na, so einfach ist das nicht. Oder wir kennen all die Leute, die selber so das Gefühl haben, ich habe keine Möglichkeiten, die dann gerne, wenn man so ein zartes Pflänzchen von der Idee hat, über das man gerne sprechen möchte, mit Anlauf und Spikes draufspringen und sagen, was soll denn das jetzt? Also die kann man auch mit sprechen, weil ja manchmal vielleicht wichtige Punkte, die man beachten sollte, aufkommen. Aber grundsätzlich finde ich es auch wichtig, mit Menschen zu sprechen, die in Möglichkeiten denken und die Visionen nachvollziehen können und die vielleicht selber auch kreativere Wege gegangen sind, ungewöhnlichere Wege, Brüche kennen. Die sind schon auch sehr gute Gesprächspartner in solchen Situationen.
Ja, würde ich gerne noch eine kleine Übung für die Zuhörerinnen reinbringen. Das habe ich in einem Karrierecoaching gemacht. Da habe ich jemanden begleitet, der jetzt so mit Ende 30, so klassisch wie bei mir damals, dann irgendwann so die Midlife-Crisis kriegt. Jetzt ist man erfolgreich irgendwie im Job. Man ist da gefestigt, man ist drinne und gleichzeitig tief unglücklich irgendwie. Der Karrierepfad hat da hingeführt. Man hat die Talente dafür gehabt, aber irgendwie ist es eine emotionale Sackgasse. Und dann habe ich ihm die Aufgabe gegeben, mal an seinen so ungefähr 40 Kontakte von Nachbar über Uroma, über alte Kollegen, über Kommilitonen, mal drei Sachen aufzuschreiben, die sie mit ihm verbinden, was er besonders gut kann. Mhm. Und da kam, das haben wir alles schön auf einem Miro-Board gesammelt und es kam halt sofort Feedback, also es ist eine hervorragende Ressourcendusche gewesen. Es gab ja nur positive Nachrichten, dadurch, dass es so kurz ist und mit einem keinen großen Arbeitsaufwand für die anderen verbunden, haben das auch alle relativ schnell gemacht. Und dann kommen halt Eigenschaften zutage, die man so ein bisschen als Blindspot hat, die man auch als selbstverständlich ansieht, aber dass man besonders humorvoll Konflikte lösen kann und empathisch, ja, das nimmt man halt so hin, aber das ist halt ein mega Skill, der in ganz vielen Situationen gebraucht wird. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, naja, könnte ich im Unternehmen nicht Konfliktmediator werden? Könnte ich nicht eine Ausbildung machen? Kann ich mich HR fragen? Und plötzlich habe ich in meinem, ich will den Job ja gar nicht verlassen, aber ich kann meinen Bereich erweitern und ich schaffe wieder Win-Win-Situationen. Und das sind so kleine Assets, die ich dann total hilfreich finde und ja, die keinem wehtun und für alle eigentlich ganz schön sind.
Ja.
Was würdet ihr euch denn wünschen, dass Leserinnen und Leser nach der Lektüre eures Buches anders machen oder denken als vorher?
Also ich wünsche mir, dass die Leserinnen und Leser nach dem Buch Lust haben, ihr Leben gestaltend in die Hände zu nehmen und zu sagen, na, vielleicht sehe ich jetzt noch gerade nicht den ganz großen Wurf, aber ich habe genug Impulse und Stupser und Ideen bekommen, um mal Dinge auszuprobieren. Ja? Und nichts muss gleich im ersten Wurf die perfekte Lösung sein, aber ich traue mir zu, mal Sachen auszuprobieren, mir mal Feedback zu holen, mal etwa ein Prototype für mich zu bilden. Also Lust zum Experimentieren.
Hätte ich nicht besser sagen können. Teile ich genauso.
Dann komme ich so ein bisschen zu meiner Abschlussfrage für den inhaltlichen Hauptteil. Gibt es jetzt noch irgendein Element, wo du sagst, wo ihr sagt, Mensch, Danny, das wäre uns nochmal total wichtig, das würden wir gerne nochmal beleuchten, das haben wir jetzt noch gar nicht angeschaut? Nö, gut, umso besser. Dann würde ich überleiten in den persönlichen Teil. Über welche berufliche Leistung seid ihr besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Also, als erstes fällt mir natürlich das Buch ein, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ganz, ganz, ganz leidenschaftliche Leserin und ich habe überhaupt nie damit gerechnet, irgendwann mal selber, oder ich hatte es auch gar nicht auf dem Schirm, selber mal ein Buch zu schreiben. Und als ich das dann letzten August da bei Dussmann auf dem Stapel habe liegen sehen, also Dussmann, vielleicht als Erklärung, ist ein ganz großer Buchhandel hier in Berlin, das hat mich schon sehr stolz und glücklich gemacht.
Also ich muss auch sagen, dass gerade dieses Buch mich sehr stolz und glücklich gemacht hat, und zwar auch die Co-Kreation mit Caroline. Also das war für mich, das zu erleben, wie Teamwork gehen kann, dass aus 1 und 1 wird 3, habe ich so gefühlt, was so rauskam. Das war so befruchtend, das finde ich wahnsinnig schön. So soll es sein, so kann es gehen. Und ich glaube, ich würde bei mir auch noch nennen, dieser Switch zur Trainerin, weil ich müsste vielleicht dazu sagen, dass ich eine wahnsinnige Redeangst früher hatte. Also ich habe mich vor jedem Referat gedrückt, habe auch immer gesagt, ich vor Leuten stehen, das ist nix. Und als Trainerin muss das halt machen. Also wirklich erst dieser Wunsch oder auch dieses Erkennen, ich komme jetzt irgendwie nicht so richtig weiter, wenn ich immer nur stille Interviews führe oder immer nur im Schreiben hier sitze, ich würde so gern rausgehen. Und da war der Wunsch größer, und das überwunden zu haben, so dass es heute richtig, richtig Spaß macht, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
Cool. Welche Fähigkeit oder Fertigkeit möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt?
Ich möchte Gitarre spielen lernen. Ich habe früher als Kind mal Akkordeon gespielt. Das war nicht ganz so mein Instrument, auch weil es, wie soll ich sagen, es hat nicht so, ich konnte nicht damit die Musik machen, die ich so richtig gerne mag. Und ich hatte immer den Ruf, unmusikalisch zu sein. Ich höre aber so gerne Musik, und am coolsten fand ich eigentlich immer die Leute, die am Lagerfeuer mit der Gitarre spielen können. Ich habe immer so das Gefühl, ich habe sogar schon hier eine in der Ecke stehen. Ich muss jetzt nur mal anfangen zu lernen und dann auch dazu singen. So ganz langsam in kleinen Schritten.
Da ich die Frage ja oft stelle, ich halte gerade ein, aber ich habe dann auch ein Gesangstraining mal genommen. Ich wusste, dass ich zur Gitarre bin ich zu faul. Klavier habe ich nämlich mal angefangen zu lernen, war ich zu faul zu. Aber Gesangsunterricht habe ich dann mal nur für mich genommen, weil ich das auch mal haben wollte.
Ach, okay, dann gebe ich hier nochmal kurz einen kleinen Impuls. Wenn es für Gitarre nicht reicht, Ukulele ist super einfach.
Sehr gut.
Also bei mir ist es tatsächlich, ich habe gerade überlegt, möchte vielleicht teilen, dass ich immer gedacht habe, was mir völlig abgeht, ist die Fähigkeit zu zeichnen. Und ich habe die Skizzen für unser Buch gemacht, und eigentlich war der Plan, als wir das angefangen haben, dass ich gesagt habe, Ines, ich kritzel da nur irgendwas hin, und später nehmen wir uns einen Illustrator, der macht uns das dann in vernünftig. Und irgendwann haben Ines und der Verlag gesagt, aber die sind doch okay so. Lass die doch so. Wir brauchen eigentlich niemanden, der die noch mehr macht, besser macht. Und genau, das hat mich sehr überrascht. Und jetzt macht es mir ganz viel Freude. Und das vielleicht nochmal als Appell. Nicht immer glauben, was man angeblich alles nicht könne. Das nicht unbedingt als Gesetz nehmen, sondern sich auch mal trauen, man mit was anzufangen, wofür man scheinbar gar kein Talent hat.
Ja, und ihr habt ja wirklich, also das ist ja der Sketchnote-Stil, den ich ja selber mag und lieb. Das heißt, ich kann auch sehr kunstvoll zeichnen, und gleichzeitig finde ich den halt viel hilfreicher, diesen einfachen reduktionistischen Stil, weil der viel klarer die Botschaften rüberbringt, als wenn es jetzt ein KI-Gemälde wäre, was man heutzutage auch machen kann. Da geht nämlich viel zu viel verloren. Also und ich habe euer Buch auch schon missbraucht für gerade ein Buchprojekt, weil das so schön farbig ausgewählt ist, wo ich es als Exemplar genommen habe, gesagt, guck mal hier, so kann man das in einem Zweifachdruck richtig schön machen. Also weil das ist ja auch schön geworden. Klare Kontraste, schön aufbereitet und in der Leichtigkeit. Also jeder kann zeichnen, sage ich auch immer in meinen Zeichenkursen. Welche 3 Bücher haben euch am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Oh, das ist aber schwer. Ich sag nur eins, weil das zu Resilienz passt und weil es kein Fachbuch oder Sachbuch ist. Und das ist Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf. Das ist eigentlich ein Blog gewesen. Das ist ein Autor, der tolle Bücher geschrieben hat und der einen Hirntumor bekommen hat. Und der diese Krankheitsphase begleitet hat mit einem Blog, den er geschrieben hat. Dieser Blog hieß eben Arbeit und Struktur. Daraus ist nach seinem Tod dann ein Buch geworden. Das ist wahnsinnig beeindruckend.
Ja, ich habe kurz Gänsehaut gekriegt. Ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß, meine Frau hat es gelesen. Und ich habe die emotionalen Reisen gesehen, die das Buch mit ihr verursacht hat. Ja, verstehe ich.
Ich glaube, was mich sehr stark bei der Lektüre von, ich versuche natürlich alles irgendwie zu lesen, was mit Zukunft zu tun hat, was Aussagen über die Zukunft macht, was wird kommen, was brauchen wir denn, um da gut durchzukommen. Und ich habe das ja auch in meinen Trainings, auch wenn ich Coaches ausbilde oder wenn ich die Menschen dabei begleiten will, einen neuen Job zu finden, was braucht ihr denn? Und dann gibt's die 13 Super Skills und die 16 und hier sind's 8 und die stimmen nicht unbedingt immer überein und insgesamt hat man dann immer so das Gefühl, man muss die eierlegende Wollmilchsau werden. Immer noch eins drauf und immer noch eins drauf und deshalb hat mir so wahnsinnig gut das Zukunft, eine Bedienungsanleitung von der Florence Gaub gefallen. Die ist Beraterin der NATO und forscht halt auch ganz viel dazu. Und ich finde, dass die das so gut runterbricht, weil es ist ja auch nicht so zu verallgemeinern. Wir müssen alle so sein, wir müssen alle so sein. Es hängt ja total vom Job auch ab, denn oder von der Aufgabe, die wir machen. Aber was mir so hängen geblieben ist, sie sagt viele schlaue Dinge und ich habe ganz oft Ja sagen müssen beim Lesen so innerlich. Aber was wirklich sehr hängen geblieben ist, ist dieses Inszenariendenken, was wir vorhin schon mal hatten. Also, dass wir wirklich nicht nur an diese eine Zukunft denken, sondern dass wir auch einplanen müssen, es wird nicht alles so kommen, aber wir können dann eben hierüber switchen und darüber switchen an einzelnen Punkten. Und dass unsere wichtigste Kompetenz eigentlich Kreativität ist. Also Kreativität im Sinne von, welche Techniken gibt's, um mich auf neue Ideen zu bringen, wie ich mit der oder jener Herausforderung umgehen kann. Und das ist einfach das, was mir dann immer wieder hilft, in meine Selbstwirksamkeit zu kommen. Weil dann habe ich weiß, ich kann irgendwas tun, eine Technik ausführen und dann habe ich wieder eine Idee, dann lege ich wieder los. Und allein dieses ins Handeln kommen tut einem gut.
Also finde ich jetzt total stark, weil Florence Gaub kenne ich quasi aus dem Podcast Streitkräfte und Strategien, den ich immer höre, wo ich sie ganz toll fand. Aber das Buch hatte ich gar nicht auf dem Schirm, kommt in den Warenkorb. Cool. Hast du noch eins oder bist du durch damit? Willst du noch eins nennen?
Ich glaube, dann würde ich noch einen Roman nennen, wenn ich darf. Ja. Und zwar von der Bonnie Garmus, das ist eine Frage der Chemie. Da geht es um eine Chemikerin in den 50er Jahren, ist es, glaube ich, die, sagen wir mal, ziemlich Schwierigkeiten hat, in ihrem Beruf wirklich Fuß fassen zu können oder akzeptiert zu werden als Frau damals noch. Ich finde, das führt einem so vor Augen, wie viel sich schon verändert hat, auch zum Guten in den letzten Jahrzehnten. Das ist das eine. Und sie kommt halt nicht so recht so ran und es passiert ganz viel dazwischen. Aber irgendwann wird ihr eine Kochshow im Fernsehen angeboten. Also sie wollte natürlich so ein Püppchen haben. Und was sie macht, ist, dass sie zusagt und diese Kochshow zu einer Chemiestunde umgestaltet. Also sie erklärt, was mit den Zutaten passiert und während dem Kochvorgang passiert. Und die Produzenten sind entsetzt, aber das Publikum ist begeistert. Und diese ganze Entwicklung zeigt dieser Roman in einer wahnsinnig amüsanten Weise, aber auch sehr fundiert, finde ich. Also ich habe es total gerne gelesen und auch schnell durchgelesen und ist auch von einer Autorin, die auch erst in ihren 60ern das veröffentlicht hat als Debütroman. Auch das zeigt wieder Job wechseln oder sich den Job so gestalten, wie man möchte. Da gibt es so viele Wege.
Stark. Welche Glaubenssätze haben euch in eurem Leben behindert und welche haben euch zum Erfolg geführt?
Also welcher mich behindert hat, habe ich ja schon gesagt, ne, dass ich nicht zeichnen kann. Das wäre so ein klassischer Glaubenssatz, den ich ja zum Glück überwunden habe. Und ich glaube, was mir zum Erfolg beiträgt, ist, dass ich eigentlich fast immer davon ausgehe, Menschen sind nett. Menschen sind nett, Menschen unterstützen, Menschen sind hilfreich, Freundlichkeit zahlt sich aus, Rücksicht zahlt sich aus. Genau, das habe ich den Eindruck, führt mich gut durchs Leben.
Toll, das finde ich so eine tolle Grundeinstellung. Die habe ich wirklich auch durch die vielen Gespräche mit Caroline immer mehr verinnerlicht. Ich glaube, ich hatte sie nicht von Anfang an automatisch. Ich habe ja meinen negativen Glaubenssatz oder meinen Behinderten schon auch gesagt, ich kann nicht reden vor Leuten. Den konnte ich zum Glück wirklich auch ablegen. Aber dieses, ich kann was nicht, ist schon was, was gerne mal auftaucht. Und da kann ich zum Glück jetzt anders mit umgehen. Aber was mir auch geholfen hat, ist dieses, ich bin wirklich überzeugt davon, jeder Mensch will eigentlich was Gutes beitragen. Jeder Mensch will eigentlich grundsätzlich mitarbeiten. Wenn sie es nicht tun, gibt es Gründe, die sie abhalten. Aber grundsätzlich wollen Menschen ein gutes Miteinander haben. Ja. Und das hilft mir auch immer sehr, finde ich, im Umgang mit anderen Menschen.
Sei nochmal die Buchempfehlung von mir dann rausgegangen, im Grunde gut. Mhm. Ich glaube, Rutger Bregmann ist das gewesen. Ja. Genau. Also für die Zuhörenden, da falsifiziert er quasi ganz viele Sachen, wie zum Beispiel das Stanford-Experiment, wo man sagt, okay, der Mensch mutiert halt zum Bösen, wo man sieht, okay, ganz viele Studien wurden teilweise gelenkt, gesteuert und ins Negative gebracht. Und er sagt einfach, nee, der Mensch ist eigentlich als soziales Wesen schon im Grunde gut. Was ist das Lieblingsfoto aus eurer Kindheit?
Ich denke da sofort an ein Bild, da bin ich wahrscheinlich schon so 9, 10 Jahre alt. Es ist im Wald, in den Bergen. Ich stehe mit meinem Bruder zusammen. Also der ist nur ein Jahr älter. Ich glaube, von mir gibt es auch kaum Kinderbilder, wo ich allein drauf bin. Uns gibt es immer im Zweierpack und wir stehen so Arm in Arm da. Und ich habe so einen Sonnenhut auf, eine Jeans, Latzhose, Gummistiefel und schaue so frech in die Linse. Es ist so richtig so ein kommt her. ich habe mich da so großartig gefühlt und da bin ich auch in meinem Element. Also der Wald, die Berge, das ist auch so eine absolute Wohlfühlumgebung für mich.
Ein Bild, das ich von mir sehr gerne mag, da bin ich wahrscheinlich so knapp 2. Da stehe ich auf der Treppe in dem Haus meiner Eltern und habe nur so eine 70er Jahre, so eine Strumpfhose und irgendwie einen blauen Pullover oder so an und einen Gürtel. Und in dem Gürtel steckt so ein Holzhammer. Und außerdem habe ich so ein kleines Basecap auf mit so einer Plastikschirme, zum Beispiel irgend so ein Werbegeschenk. Und habe so meinen Finger an diese Schirmmütze, gucke also so ein bisschen. Und unten drunter hat meine Mutter, wie das so bei Fotoalben früher so war, ne, da hat man immer was dazu geschrieben. Und meine Mutter hat drunter geschrieben, Caroline der Bauarbeiter. Und was mir so gefällt, ist, dass ich da nicht stehe als Prinzessin oder als Püppchen, sondern als Bauarbeiter. Ja, ich verkleide mich als Bauarbeiter. Und das hat jetzt nichts mit meinen beruflichen Wünschen später irgendwie zu tun gehabt. Aber die Möglichkeit, als kleines Mädchen, sich als Bauarbeiter zu verkleiden, das mag ich immer noch sehr.
Was ist der Ausgangsort eurer Lebensreise?
Bei dieser Frage poppt als allererstes in mir das Wort Heimat auf. Also Heimat und zwar im Sinne von den Menschen. Also ich sitze hier in München. Ich mag meine Stadt auch sehr. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Aber wir sind in letzter Zeit so viel in Berlin, weil unser Sohn dort hängen geblieben ist und jetzt seine Familie auch dort hat. Und ich merke immer wieder, wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin, und da zählen natürlich auch ganz enge Freunde oder Familie mit dazu, dann ist es für mich immer ja so ein Ruhepunkt, es ist so ein Kraftort, das ist Heimat für mich. Eigentlich ziemlich unabhängig dann davon, wo ich bin. Es sind die Menschen, die bei mir sind und mit denen ich mich austausche.
Da könnte ich natürlich jetzt einfach sagen, bei mir auch. Und das wäre auch richtig. Und ich habe jetzt aber noch mal so überlegt, also ich bin im Ruhrgebiet groß geworden und bin aber zum Studium nach Berlin gezogen. Und seitdem lebe ich in Berlin. Und ich würde sagen, diese erste eigene bewusste Entscheidung, wo ich leben will, die verbinde ich schon sehr mit Berlin. Und deswegen wäre Berlin wahrscheinlich auch so ein Ausgangsort meiner Lebensreise als Erwachsene.
Schön. Kann ich gut nachfühlen. Ich bin gebürtiger Preuße, aber habe über zehn Jahre in München gewohnt. Das heißt, kenne beide Städte sehr, sehr gut. Spannender. Und gleichzeitig sind sie sehr, 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 sehr unterschiedlich.
Dani und ich bin in Würzburg geboren, ja. In der du ja jetzt lebst. Also.
Ach so. Ja, ist meine Wahlheimat. Ja, das, da ist das Haus gekauft auf dem Weinberg. Das heißt, da werde ich auch mein Ende hoffentlich verbringen. Und das ist aber eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Wo findet ihr Ruhe und Gelassenheit?
Draußen.
Ja, das wie vorhin schon beim Kinderfoto gesagt. Im Wald, in den Bergen, in der Natur. Das tut mir so gut.
Bei mir wäre es auch einfach draußen, ne, im Grünen. Mhm.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat euer Lieblingsmensch?
Also ich bin tatsächlich eine sehr ausgeprägte Optimistin und mein Lieblingsmensch ist dann ein guter Ausgleich, weil der dann doch immer auch mal Risiken und Schwierigkeiten antizipiert und mich da so ein bisschen davor bewahrt, immer manchmal auch blindlings in solche Situationen zu laufen. Und er ist sehr neugierig. Also ich bin zwar sehr, sehr lernbegierig, aber ich bin nicht so neugierig. Also ich könnte jedes Jahr an den gleichen Urlaubsort fahren. Ich könnte auch immer das Gleiche im Restaurant bestellen. Und mein Lieblingsmensch ist aber sehr, sehr neugierig auf neue Orte und neue Geschmäcker und neue Erlebnisse. Und das sorgt auch für mehr Abwechslung in meinem Leben.
Schön. Ja, mein Lieblingsmensch, was ich finde, der hat so eine Herzenswärme, die der ausstrahlt, gepaart mit ganz viel Humor. Und das ist wirklich was, was für mich so kostbar ist. Ich merke immer, ich kann den wirklich überall mit hinnehmen. Er sorgt sofort für so eine ganz entspannte, humorvolle Situation. Und auch wenn ich mal wieder was schwerer nehme, dann hat er durch diese Kombination von Herzenswärme und Humor sofort irgendwie so die Gabe, mir wieder dieses Heimatgefühl zu geben. Dafür bin ich sehr dankbar.
Und jetzt vielleicht für die Zuhörenden, wenn ihr genau hingehört habt, dann könnt ihr mal ein bisschen hinschauen. Das ist Aufmerksamkeitsfokussierung auf positive Sachen, auf Netzwerkorientierung. Das heißt, wir haben ja ganz viele Bausteine der Resilienz verpackt in diesen kleinen Fragen. Welche Menschen inspirieren euch?
Oh, mich inspirieren immer kluge Menschen. Kluge Menschen, die Dinge tiefer sehen, die nicht sofort die passende Antwort haben, sondern die abwägen können, die also Menschen, die forschen, die Studien machen, die Erkenntnisse da, aber dann auch so teilen, dass man es auch versteht. Also das inspiriert mich sehr. Neugierige Menschen, forschende Menschen. Mhm.
Das inspiriert mich auch sehr. Und was ich vielleicht noch ergänzen möchte, Menschen, die auch mal eine Schwäche zeigen können, also die auch mal erzählen können, was nicht so gut gelaufen ist. Das muss gar nicht dramatisch sein, aber auch über sich selber lachen können. Das finde ich auch sehr inspirierend.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die eure berufliche Entwicklung bestimmten?
Oh, das ist jetzt gar nicht so leicht.
Nee, das ist meiner Meinung nach die schwerste Frage in diesem Podcast.
Ich antworte mal und denke quasi laut nach dabei. Eine wichtige Erkenntnis war für mich, dass Selbstständigkeit für mich ein Lebensmodell sein kann. Das habe ich jahrelang gar nicht für möglich gehalten. Eine weitere Erkenntnis war, dass es total in Ordnung ist, andere um Unterstützung zu bitten, dass das kein Zeichen von Schwäche ist, sondern im Gegenteil ein ganz wesentliches Element für Erfolg. Und die dritte Erkenntnis ist wahrscheinlich, würde ich sagen, die versuche ich immer wieder zu haben, ich darf gut für mich sorgen, weil ich meine wichtigste Ressource bin als Selbstständige. Ja? Und ich darf das auch priorisieren. Und ich darf gleichzeitig darauf vertrauen, dass mir das nicht zum Nachteil gereicht. Also ich mach's mal praktisch, ne? Wenn ich eine Anfrage bekomme und mein Kalender schon voll ist in dieser Zeit und ich merke, ich kriege das eigentlich nicht noch gewuppt, dass ich dann für mich entscheiden darf und sagen darf, nein, ich schaffe das nicht mehr. Ich weiß, es tut mir nicht gut, das noch reinzuquetschen und darauf zu vertrauen, dass das mir nicht zum Nachteil gereichen wird.
Ja, schön. Was geht mir durch den Kopf? Also ich glaube, eine ganz wichtige Erkenntnis ist aus diesem hinderlichen Glaubenssatz heraus, dieses ich kann es einfach nicht, aber ich probiere es trotzdem. Also so, dass da eigentlich immer was draus geworden ist, bei egal welches Projekt das irgendwie war, ob ich Forschung erklären muss, von der ich überhaupt nichts verstehe oder ja, auch ich habe ein Buch mal über eine Thematik geschrieben, da hatte ich wirklich gar keine Ahnung davon. Und dieses durch diese Freude des in sich was Reingrabens, etwas Kennenlernens, etwas wirklich für sich Entdeckens, ist dann doch immer was draus geworden, wenn man mit einer gewissen Demut dran geht, finde ich, ne? Und sich nicht immer gleich für den Oberschlausten hält. Das hat mir auch geholfen, glaube ich. Eine zweite Erkenntnis ist einfach, ich bin gern auch alleine, aber ich am besten bin ich dann, wenn ich mich mit tollen Freunden und Kolleginnen austausche. Also das ist, das macht mich so viel besser, die Kompetenzen zusammenzuwerfen. Das finde ich sehr bereichernd. Und ich glaube, die dritte Erkenntnis wäre, es geht immer weiter. Es geht immer irgendwie weiter und oft ist es dann sogar am Ende besser. Also ich habe schon erlebt, dass Worst-Case-Szenarien eingetreten sind, Jobs flöten gegangen sind, Menschen aus meinem Leben durch Tod ausgeschieden sind, wo ich echt gedacht habe, um Gottes Willen, jetzt ist das Allerschlimmste eingetreten. Und wenn ich es dann resümiere, ja, ist immer weitergegangen und es ist immer wieder was Gutes gekommen. Und das finde ich sehr tröstlich.
Ja, und das passt auch nochmal hervorragend zum Thema, es geht immer weiter. Weil wenn man guckt, als Aaron Antonovsky quasi geforscht hat zum Thema Widerstandsfähigkeit, hat er Frauen, die quasi den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, befragt und interviewt, weil es gab so ein Drittel, die haben das nicht gut verkraftet, ein Drittel okay und ein Drittel ist gestärkt rausgegangen und hat er gefragt, naja, wie sind sie denn wieder in diesen Alltag zurückgekommen? Und haben gesagt, na, ein Schritt vor den nächsten, immer noch, es geht immer weiter, also einem Tag auf den nächsten, die Wunden heilen immer besser, es vernarbt vielleicht, aber also man kommt weiter und diese Erkenntnis, es geht immer weiter, ich glaube, die ist da auch super hilfreich. Wenn ihr einen gemeinsamen Abend mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit verbringen könntet, mit wem würdet ihr es gerne tun?
Also ich würde tatsächlich, glaube ich, mich gerne mal mit der Brené Brown unterhalten. Das ist eine amerikanische Forscherin, die einen TED-Talk gehalten hat zum Thema Vulnerability, Empfindsamkeit oder Verletzlichkeit. Und die eben genau das sagt, ne? Wenn wir uns verletzlich zeigen, macht uns das eigentlich stark. Und das ist ein ganz toller und inspirierender Podcast. Und es gibt noch, oder ein TED-Talk, nicht Podcast. Und es gibt noch einen zweiten TED-Talk, wo sie berichtet, was das mit ihr gemacht hat, so einen TED-Talk zu halten, der dann wahnsinnige Zugriffszahlen hat. Und dass sie das quasi selber auch nochmal in eine tiefe Krise gestürzt hat, weil sie so gedacht hat, das gucken sich so 300 Leute an und dann waren es halt über 1 Million. Und mit der würde ich mich wahnsinnig gerne mal einen Abend lang unterhalten.
Also kann ich auch dazu das Buch empfehlen, das steht bei mir im Bücherregal extra so schräg aufgestellt, weil es einen wunderschönen Einschlag hat. Atlas of the Heart heißt es von ihr. Und da ist ein richtig schöner Papierumschlag mit so einem ein anatomisches Herz, aber mit ganz vielen Blüten drauf. Das ist ein ganz tolles Bild. Ja, also super Empfehlung, cool.
Ja, das hat mich gerade inspiriert. Ich glaube, dann würde ich mir die Elizabeth Gilbert aussuchen, die damals diesen Bestseller Eat, Pray, Love ja geschrieben hat. Aber mich interessiert vor allem, also ich finde, dass sie ganz viel Herz hat bei allem, was sie macht, dass sie, was ich vorhin beschrieben habe, auch ganz viel zugeben kann, was ihr selber gar nicht gut gelungen ist, wo sie daneben gegriffen hat. Sie hat ja zuletzt ganz viel auch veröffentlicht zum Thema Kreativität. Also wie man sich quasi von der Muse küssen lässt. Und darüber würde ich mich, glaube ich, sehr gerne mit ihr austauschen, abendlang. Dieses Lebensläufe passieren lassen. Was kann alles schiefgehen? Wie geht's gut wieder weiter? Wie komme ich wieder ins Tun? Wie komme ich auf neue Ideen, was ich machen kann? Ich glaube, das würde ich gerne machen.
Wenn ihr euer jugendliches Ich treffen würdet, was würdet ihr ihr raten?
Ich würde sagen, alles wird gut. Vertrau drauf, dass dir immer was einfallen wird. Mach dir nicht so viele Sorgen. Also ich habe in meiner Jugend, glaube ich, ich war ganz anders als Caroline, habe ich immer so das Gefühl, schon als optimistischer Mensch zur Welt gekommen. Ich musste mir das ein bisschen mehr erarbeiten. Und da würde ich, glaube ich, gerne sagen, Mensch, lass ruhig angehen. Du hast allen Grund, Urvertrauen zu haben, dass sich die Dinge immer irgendwie so entwickeln werden, dass du gut durchkommst.
Also ich bin ja Generation Praktikum, also sprich, ne, was Geisteswissenschaftliches studiert und danach auch auf den Arbeitsmarkt gekommen in einer Zeit, in der das ganz, ganz schwierig war, angestellt zu werden und dann auch noch dafür bezahlt zu werden. Und ich habe in den ersten Berufsjahren eine wahnsinnige Bescheidenheit gehabt. Und ich glaube, ich würde meiner Jugendlichen ich sagen, du darfst ruhig auch mal den Mund aufmachen und du darfst ruhig auch mal eine Forderung stellen. Deshalb musste ich mir erst aneignen.
Was möchtet ihr am Ende eures Lebens von euch sagen können, erreicht zu haben?
Ich glaube, also da tauchen jetzt bei mir wenig greifbare Erfolge in Gänsefüßchen auf, sondern eher, dass die Menschen, die mir wichtig sind, rückblickend sagen, wir hatten eine gute Zeit miteinander. Wenn wir mit der Ines zusammen waren, ging es uns gut. Wir haben gelacht miteinander, wir haben geweint miteinander, wir sind gewachsen miteinander. Das wünsche ich mir eigentlich, dass das am Ende bei mehr Menschen hängen bleibt.
Ja, da schwinge ich total mit, weil ich auch nicht so eine Vision habe, mit was ich erreichen möchte, sondern eher, wie der Weg sein soll. Da wäre mir auch wichtig, dass ich Menschen inspiriere, dass ich mit Menschen im Austausch bin und dass ich selber das Gefühl habe, mich dabei wachsen und entwickeln zu können.
Sehr schön. Wir kommen zur Abschlussfrage. Habt ihr ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich arbeite eigentlich ganz gerne mit Affirmationen hin und wieder. Die nutzen sich dann irgendwann wieder ab. Aber eins habe ich mal gefunden bei der Medi Morrison, bei der Yoga-Stunden auf YouTube gibt. Das hilft mir immer, wenn ich wieder mal so in Auflösung bin. Das ist so simpel. Das ist einfach nur, ich tue genug, ich habe genug, ich bin genug.
In welchem Shavasana?
Genau. Das glaube ich. Das tut mir so gut, das bringt mich total runter. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann hilft mir dieses Motto.
Also ein wirkliches Motto oder Credo habe ich nicht. Aber was ich vielleicht, wenn ich eins mir aussuchen müsste, suchen würde, finde ich tatsächlich, be kind. Sei freundlich.
Und sei freundlich ist doch ein richtig schöner Appell, um hier mit rauszuklingen in unserem Podcast zum Thema Resilienz. Liebe Ines, liebe Caroline, vielen lieben Dank, dass ihr Gast im Paperwings Podcast wart und so offen eure Erfahrungen geteilt habt und uns ein bisschen gezeigt habt, was uns langfristig erfolgreich macht. Vielen, vielen Dank, dass ihr Gast wart.
Vielen Dank dir, Danny, für das angenehme Gespräch.
Tschüss.
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 So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de. Oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.